hast recht, es gibt diese Zuschreibungen und auch diese rassistischen Zuschreibungen. Vor allen Dingen immer wieder diese Argumentation, dass man sagt, den Leuten geht es ja besser als in der Heimat und die sind ja nur zum Arbeiten hier und deswegen ist das alles irgendwie okay. Das ist mir vor allen Dingen bei dieser Recherche im Fettfleck so begegnet. Also da hat man das in diesen Städten wirklich so, dass die Leute Tür an Tür wohnen. Und wenn man dann mit den Deutschen spricht über die Nachbarn, dann heißt es oft so, die sehen es nicht so und die haben auch gar keinen Bock, sich hier zu integrieren. Also die werden schon sehr deutlich abgewertet. Und ich glaube oder vielleicht hoffe ich das auch nur, dass ein großes Problem ist, dass ein Großteil der Gesellschaft einfach nicht weiß, wie die Zustände sind. Und dass man die schon auch noch, wenn man denen das erzählt und wenn man erzählt, wir reden hier über Menschen mit eigenen Biografien und Wünschen, dass da schon ein Umdenken stattfindet.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier darum, wie Arbeitskräfte aus dem Ausland in Deutschland systematisch ausgebeutet werden. Genau darüber hat mein Gast Sascha Lübbe ein Buch geschrieben. Es heißt Ganz unten im System. Darin analysiert er nicht nur, wie sich in bestimmten Bereichen eine migrantische Working Class gebildet hat, die unter prekären Bedingungen arbeiten muss. Nein, er hat auch mit ganz konkreten Menschen gesprochen und gibt ihnen ein Gesicht. Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um hier auf dem Bau, in der Fleischindustrie und im Transportsektor unter miesen Bedingungen zu arbeiten. Mit Sascha Lübbe spreche ich unter anderem darüber, wie Unternehmen von schlechter Arbeit profitieren und wie Rassismus die unwürdigen Zustände aufrechterhält. Ich bin euer Host Lukas Andreka und das ist der Dissens Podcast. Sascha, herzlich willkommen im Dissens-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, wir wollen über die migrantische Working Class sprechen. Arbeitskräfte aus dem Ausland, die Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen halten und das oftmals unter unwürdigen Arbeitsbedingungen. Sascha, du hast als Journalist dir die Situation in Deutschland lebender ausländischer ArbeiterInnen angeschaut, hast einige Leute begleitet, Menschen, die auf Baustellen arbeiten, in Schlachthöfen oder in der Logistik, das oftmals zu Dumpinglöhnen und da auch oftmals der Willkür ihrer Bosse ausgeliefert sind. Für den Einstieg, Sascha, mal zusammenfassend, was ist denn die Arbeitsrealität aus deiner Sicht von den Menschen, die du getroffen hast und wie denken die auch selbst über ihre Situation hier?
Ja, die Arbeitsrealität, man muss einfach sagen, dass wirklich fast alle Menschen, mit denen ich für dieses Buch gesprochen habe, auf die ein oder andere Art und Weise ausgebeutet werden. Also es geht damit los, dass die sehr, sehr häufig länger arbeiten als gesetzlich erlaubt, dass sie kein Urlaubsgeld bekommen, dass sie kein Geld im Krankheitsfall bekommen, dass sie in Wohnungen untergebracht sind, die oft in äußerst üblem Zustand sind und dass sie halt eigentlich durch die Bank oder zu sehr, sehr großen Teilen schwarz bezahlt werden. Das heißt also, man kann da nicht von Einzelfällen sprechen, sondern es ist sehr, sehr deutlich, dass es sich da um eine Struktur und um strukturelle Probleme handelt. Mhm. Und wenn man fragt, wie erleben die Leute das selbst? Es gibt so ein bisschen zwei Gruppen. Also es gibt die Menschen, auch die ich getroffen habe, die relativ neu im Land sind, die sind schockiert, weil die teilweise ganz andere Vorstellungen hatten und teilweise auch mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt wurden. Und es gibt aber natürlich auch einen großen Teil von Menschen, die schon seit Jahren in Deutschland sind. Vielleicht nochmal kurz vorweg, also ich habe mir vor allen Dingen Menschen aus oder Arbeiter und Arbeiterinnen aus Osteuropa angeschaut und das hat natürlich extrem zugenommen seit der EU-Osterweiterung 2004. Und diese Leute, die schon lange in Deutschland sind, da trifft man durchaus auf Wut, da trifft man aber leider auch zu großen Teilen auf eine gewisse Resignation, einfach weil die Leute schon sehr lange hier sind und schon das Gefühl haben, dass sich grundsätzlich dann eigentlich doch relativ wenig ändert. Hm.
Ja, danke Sascha für die einführenden Worte. Wir wollen dann gleich natürlich auch noch über strukturelle Probleme oder gesetzliche Regelungen sprechen, die genau diese Missstände eigentlich dann ermöglichen, aber auch über einzelne Personen in einzelnen Branchen, die du für deine Recherchen getroffen hast. Genau, lass mal über dein Buch sprechen. Ganz unten im System heißt es, wie uns ArbeitsmigrantInnen den Wohlstand sichern. Und ich hatte schon gesagt, es ist eine Reise zu den Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, um hier, ja, man kann sagen, am untersten Ende der Klassengesellschaft zu malochen. Wir wollen da auch gleich über ein paar Erfahrungen sprechen in Bau, Fleischwirtschaft und Transportbranche. Aber sag vielleicht mal kurz, wie kam eigentlich dieses Buch zustande? Warum ist es dir wichtig, über diese Missstände zu schreiben? Und was wünschst du dir vielleicht auch für unsere Debatten um Arbeit, Migration? Welchen Beitrag wünschst du dir da?
Ich glaube einfach, wenn man sich die Gesamtgesellschaft in Deutschland anguckt, dass es kein großes Bewusstsein dafür gibt, dass es diese Menschen gibt überhaupt und unter welchen Bedingungen sie hier arbeiten und leben. Also das Thema Arbeitsmigration, vor allem aus Osteuropa, ploppt natürlich immer mal wieder auf. Man hatte das zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, bei den Infektionen in den Schlachthöfen oder als es darum ging, Sonderregelungen für Erntehelfer und Erntehelferinnen aus Rumänien zu erlassen. Das heißt, diese Menschen ploppen immer kurz in den Medien und im öffentlichen Bewusstsein auf und verschwinden dann aber immer wieder. Das heißt, sie sind nicht durchgängig präsent und vor allen Dingen sind sie selten wirklich persönlich präsent. Also man erfährt relativ wenig, wer sind diese Menschen eigentlich. Und das war so der mein Hauptanliegen mit diesem Buch, in einem ersten Schritt zu zeigen, wer sind diese Leute, was haben die für Biografien, was haben die, also welche Wünsche haben die, was hat dazu geführt, dass sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben, nach Deutschland zu gehen, aber eben auch unter welchen Bedingungen leben sie hier. Und dann war es mir wichtig, in einem zweiten Schritt eben nicht auf dieser rein persönlichen Ebene zu verweilen, sondern herauszuzoomen und zu gucken, okay, wie ist dieses System, in dem die hier arbeiten und leben, eigentlich entstanden? Welche Faktoren stützen dieses System? Was ist daran so schwierig, dieses System zu ändern? Und vielleicht auch ein Stück weit, gibt es nicht doch Alternativen? Und wenn ja, wie könnte man diese Alternativen angehen?
Vielleicht können wir einmal, bevor wir dann tatsächlich über einzelne Personen sprechen, vielleicht mal so ein paar Zahlen zu Beginn sagen. So ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen, ein bisschen rauszoomen und schauen, okay, was lässt sich eigentlich über die Beschäftigung von Menschen aus dem Ausland in Deutschland sagen? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Also wie viele machen die zum Beispiel an der Arbeitsbevölkerung aus, ne? Und in welchen Branchen sind die auch besonders vertreten, sage ich mal?
Also man muss natürlich erstmal sagen, dieses Thema Arbeitsmigration und teilweise auch Ausbeutung dieser Menschen ist natürlich kein rein deutsches Phänomen. Also das ist auch relativ bekannt. Die Arbeitsbedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen zum Beispiel in der Landwirtschaft in Südeuropa, das sind dann oft Menschen, die aus dem afrikanischen Raum kommen, sind relativ bekannt. Gab es auch schon vor dem Ukraine-Krieg, es gibt eine große Zahl von ukrainischen Arbeitsmigrantinnen in Polen zum Beispiel, die auch in der Landwirtschaft arbeiten oder grundsätzlich im Niedriglohnsektor arbeiten. Es gibt, wenn man ein bisschen weiter wegguckt, natürlich auch das Beispiel der zum Beispiel nepalesischen Arbeiter, die auf Baustellen zum Beispiel in Katar arbeiten. Also es ist kein deutsches Phänomen, es ist aber, wenn man sich das in Deutschland anguckt, ist der Anteil von Ausländern im Niedriglohnsektor überdurchschnittlich hoch. Also der liegt aktuell bei etwa 30%. Mhm. Und wenn man sich nochmal genauer anguckt, weil du auch nach Zahlen gefragt hast, wie groß ist diese Gruppe eigentlich? Also das hatte ich schon gesagt, mein Buch fokussiert sich oder rückt in den Vordergrund Migrantinnen und Migranten aus Osteuropa. Jetzt sind die Menschen aus Europa, also EU-Ausländer, die in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, da spricht man aktuell von 2,6 Millionen. Dann kommen da noch Selbstständige hinzu, dann kommen da noch Pendler hinzu. Das heißt, wir sprechen von einer erstmal zahlenmäßig großen Gruppe, die extrem wichtig für die Wirtschaft ist. Also alle Branchen, die ich mir angeguckt habe, das ist die Fleischbranche, das ist der Bau, das ist das Transportwesen. Das betrifft aber auch zum Beispiel die Reinigungsbranche, die sogenannten Erntehelfer und Erntehelferinnen oder die Paketbranche. Da trifft man in diesen unteren Bereichen, also in diesem Einstiegsbereich, wo man relativ leicht reinkommt, weil man keine Ausbildung dafür braucht, trifft man kaum noch Deutsche. Das heißt, wenn man in einem Schlachthof geht und da sich so ein Schlachtband vorstellt, da stehen einfach kaum noch Deutsche, da stehen inzwischen vor allen Dingen Menschen aus Rumänien und Bulgarien. Das heißt, man kann sagen, dass so wie die Situation jetzt ist, dass ohne diese Menschen aus Osteuropa, also ohne diese Arbeitsmigranten, viele Bereiche der deutschen Wirtschaft kollabieren würden. Mhm. Und vielleicht nochmal, das ist auch wichtig, wenn man über das Thema Arbeitsmigration in Deutschland spricht. Ich habe mir diesen unteren Bereich angeschaut, also diesen Niedriglohnsektor angeschaut und diese Branchen angeguckt, wo die Leute teilweise oder sehr oft unter prekären Bedingungen arbeiten und leben. Aber Arbeitsmigration ist für die gesamte deutsche Wirtschaft total wichtig. Also man hat das bei den Fachkräften, ne? Also man muss sich nun mal angucken, wer die Leute sind, die im Krankenhaus arbeiten, die Ärzte, aber auch die Pfleger und Pflegerinnen. Und man hat es aber auch im akademischen Bereich, also bei den hochqualifizierten Jobs. Das heißt, Arbeitsmigration ist für die gesamte Wirtschaft extrem bedeutend.
Ja, danke mal für so ein paar Zahlen zu Beginn. Wenn wir mal auf diesen Niedriglohnsektor schauen, von dem du schon gesprochen hast, in dem vor allem ja EU-Ausländer ausgebeutet werden, lässt sich da vielleicht sagen, wie viel weniger eigentlich Nichtdeutsche im Schnitt verdienen als Einheimische, vielleicht unabhängig von, aber vielleicht auch bei gleicher Qualifikation und welche Strukturen das dann auch ermöglichen, bevor wir dann jetzt im Anschluss dann in die einzelnen Branchen dann mal reinzoomen, die du dir angeschaut hast.
Ja, es gibt so eine allgemeine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW. Da wurde geguckt, wie viel verdienen welche Bevölkerungsgruppen in Deutschland. Und da ist es so, dass Menschen aus Rumänien und Bulgarien im Schnitt 1.400 bis 1.500 Euro pro Monat weniger verdienen als deutsche Staatsbürger und deutsche Staatsbürgerinnen. Das ist eine relativ grobe Studie, ne? Also da wurde jetzt nicht geguckt, wie sieht es in der Branche aus. Da wurde jetzt auch nicht aufgeschlüsselt, welche Qualifikationen haben die. Also das ist wirklich ein grober Schnitt. Aber diese Zahlen finde ich trotzdem sehr aussagekräftig, weil sie uns einiges über diese Leute erzählen. Sie erzählen uns nämlich vor allem das, was ich vorher auch schon sagte, dass diese Leute Jobs annehmen, für die sich in Deutschland niemand mehr findet. Also niemand in Deutschland würde sich mehr, oder so gut wie niemand in Deutschland würde sich mehr an den Fließband stellen von einem Schlachthof. Genauso sieht es in der Paketbranche aus. Das heißt, es gibt nicht mehr genug Einheimische. Es sind Menschen aus dem Ausland, die in ihrer Heimat immer noch deutlich weniger verdienen würden. Also die Differenz ist da teilweise zwischen 1.000 und 1.500 Euro zu Deutschland. Also deswegen rechnet sich das sozusagen auch immer noch. Genau, und das ist der Grund, warum es eben diesen Lohnunterschied gibt. Und dann sind aber noch zwei Anmerkungen wichtig, wenn man darüber spricht, weil mitunter der Eindruck vermittelt wird, dass diese Menschen alle, die landen häufig in diesen Helferjobs. Das heißt aber nicht, dass sie ungelernt sind. Das heißt, man hat einen, genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber das ist mir auch bei der Recherche mehrmals begegnet. Man hat Menschen, die in ihrer Heimat eigentlich eine ganz gute Qualifikation haben und einen ganz guten Abschluss haben und hier aber Jobs übernehmen, die deutlich unterhalb ihrer Qualifikation liegt. Also man spricht dann von so einem sogenannten Downgrading. Und die andere Sache, die auch noch wichtig ist, das ist vor allen Dingen in der Bauwirtschaft ein Problem, man hat häufig die Situation, dass Menschen aus Osteuropa hier tatsächlich als Fachkräfte dann noch arbeiten in der Bauwirtschaft, aber nur als Hilfskräfte bezahlt werden.
Ja. Und vielleicht auch nicht die Ressourcen haben, irgendwie sich dann dagegen zu wehren. Genau. Also da beobachtest du innerhalb der Branchen dann nochmal eine Unterscheidung, so okay, da habe ich irgendwie den Einheimischen, den muss ich dann irgendwie so bezahlen, sonst muckt er auf, und irgendwie bei denen kann ich es mir erlauben oder eher erlauben, irgendwie die schlecht zu bezahlen.
Genau, das ist vielleicht auch so, das ist so wirklich einer der Kernpunkte, wenn man so ein bisschen der Frage nachgeht, wie kann das eigentlich sein und warum wehren sich die Leute nicht, ne? Man muss wissen, die sind in einem extrem Abhängigkeitsverhältnis gefangen zu ihren Chefs. Also die kommen aus Ländern und in diesen Ländern häufig auch aus Gegenden, wo es einfach keine Perspektiven gibt. Also wo entweder die Jobs komplett weggebrochen sind oder wo die Jobs einfach extrem schlecht bezahlt sind. Das heißt, also der Grund überhaupt nach Deutschland zu migrieren ist eine Situation der Ausweglosigkeit. Und dann läuft es teilweise so, dass sie auf Annoncen antworten und dass ihnen dann versprochen wird, okay, wir kümmern uns hier in Deutschland um eure Arbeit, aber auch um die Unterkunft. Das heißt, oft ist es so, dass die Leute in Wohnungen untergebracht sind, die entweder ihren Chefs gehören oder wo der Chef irgendwie über Subunternehmen auch wieder irgendwie noch die Finger mit im Spiel hat. Das heißt, wenn die sich beschweren über ausbleibende Löhne zum Beispiel, dann laufen die eben nicht nur Gefahr, ihren Job zu verlieren, sondern sie laufen auch Gefahr, beziehungsweise das passiert auch, die landen dann tatsächlich auf der Straße. Und nochmal schwieriger oder nochmal höhere Hürden, sich zu beschweren, haben tatsächlich Leute aus Drittstaaten, also die nicht aus der EU kommen, da ist es so, dass häufig an der Arbeit auch das Aufenthaltsrecht hängt. Das heißt, wenn die sich beschweren, sind die nicht nur Job und Wohnung los, sondern müssen im schlechtesten Fall Deutschland bzw. Europa auch wieder verlassen. Und das hindert die Menschen natürlich daran, es zu sagen, wie sie, ne, also an die Öffentlichkeit oder auch an die Behörden zu gehen und es sozusagen publik zu machen, wie sie behandelt werden.
Ja. Ja, Sascha, lass mal auf die Branchen schauen, die du dir angeschaut hast und wo du Menschen getroffen hast, die nach Deutschland gekommen sind, um zu arbeiten hier. Du hast dir den Bau angeschaut, die Fleischindustrie und die Transportbranche. dir angeschaut, okay, was hat die Leute motiviert, hierher zu kommen? Wie sind aber auch die Arbeitsbedingungen? Was sind so ihre Wünsche? Mich hätte erstmal interessiert, warum eigentlich diese drei Branchen, du hast eingangs schon davon gesprochen, man könnte sich natürlich auch irgendwie die Paketzusteller anschauen oder auch die Reinigungskräfte etwa, ne? Also warum die Bereiche und nicht andere?
Ja, vielleicht nochmal vorweggeschickt, alle Branchen, die ich mir angeguckt habe und auch noch ein paar andere, wie zum Beispiel die Reinigungsbranche, da steht ein ähnliches System dahinter, was wichtig ist zu verstehen, was eine der zweiten großen Stränge in meinem Buch ist. Also man kann sich das System immer, finde ich, ganz gut wie so eine Pyramide vorstellen. Man hat mal ganz oben die großen Unternehmen, also so Konzerne, bei öffentlichen Ausschreibungen hießen die dann die Generalunternehmen. Man hat in der Mitte die Subunternehmen und hat ganz unten sozusagen die ausländischen Arbeiter und Arbeiterinnen. Und wenn man sich jetzt dieses Bild anguckt mit der Pyramide, wenn da von oben Geld einfließt, dann bleibt auf dem Weg nach unten natürlich immer mehr hängen und es kommt unten bei den Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem Ausland relativ wenig an. Und ich habe mir jetzt gerade diese drei Branchen angeguckt, weil sie auf eine gewisse Art und Weise exemplarisch sind. Also der Bau ist exemplarisch, einfach weil man anhand des Baus ganz gut erklären kann, wie dieses System historisch gewachsen ist, was die Gründe dafür sind und weil man anhand des Baus sehr gut erklären kann, wie dieser finanzielle Druck entsteht, der eben zu diesen Ausbeutungsverhältnissen führt. Die Fleischbranche ist interessant, weil man da gegen den Kern des Problems vorgegangen ist, nämlich diese Auslagerung an Subunternehmen. Das ist da im Kernbereich seit 2021 verboten. Und ich habe mir als drittes die Transportbranche angeschaut, weil das sehr interessant ist, weil man da ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung sich diese Arbeitswelt entwickelt. Es geht nämlich, um es vielleicht schon mal vorwegzunehmen, oder ein mögliches Szenario, in welche Richtung sich das entwickelt, ist, dass es noch mehr darum geht, die Leute auszubeuten, nämlich indem man noch mehr versucht, Menschen zu rekrutieren, die noch verzweifelter sind, die aus Ländern kommen außerhalb der EU, wo das Lohnniveau natürlich noch mal geringer ist. Genau, aber deswegen diese drei Branchen.
Ja. Genau, lass jetzt mal in die Branchen, in die Bereiche reinzoomen. Vielleicht fangen wir mal tatsächlich mit der Bauwirtschaft an, weil du auch gerade gesagt hast, die steht ganz gut exemplarisch dafür, wie dieses System der Überausbeutung von ausländischen Arbeitsmigranten entstanden ist und auch der finanzielle Druck, der zu diesem System, Ausbeutungssystem führt. Genau, vielleicht können wir das immer mit Blick machen auf die Leute, die du da getroffen hast und welche Strukturen die da erleben. Aber vielleicht auch, welche Art von Organisierung, Widerstände dagegen gibt's. Genau, also bei dir lernt man, der Bau ist ein Bereich, in dem der Anteil ausländischer ArbeiterInnen sehr groß ist. Und du hast da zwei Bauarbeiter getroffen in deinem Buch, Fabio und Adrian. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was ist ihre Geschichte und was erleben sie auf dem Bau, was vielleicht auch repräsentativ ist für die Überausbeutung in diesem Bereich?
Also man kann zum Bau erstmal grundsätzlich sagen, dass alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, hatte ich eingangs auch schon kurz erwähnt zu den anderen Branchen, dass die alle auf die eine oder andere Art und Weise ausgebeutet werden. Ne? Also länger arbeiten als erlaubt, kein Urlaubsgeld, kein Krankengeld, es wird alles schwarz bezahlt. Das ist besonders auf dem Bau ein unglaubliches Problem. Also es gibt dann eine Schätzung vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, IAB, die ist schon ein bisschen älter, aber die geht davon aus, dass bis zu 40% der Bauleistung auf dem Bau schwarz erbracht wird. Das gibt Zollfahnder, die gehen davon aus, dass jede Baustelle in Deutschland, und ich finde es immer wirklich so krass, sich das vorzustellen, weil einfach jede Baustelle in Deutschland von organisierter Kriminalität betroffen ist. Das heißt, Schwarzarbeit und Ausbeutung der Menschen ist ein wirklich absolut strukturelles Problem in dieser Branche. Und bei der Auswahl der Protagonisten war es mir wichtig, du hast es schon gesagt, ich habe mir zwei rausgesucht, Fabio und Adrian. Da war es mir wichtig, zwei unterschiedliche Charaktere zu nehmen, weil die einerseits für einen unterschiedlichen Umgang mit der Situation stehen und andererseits aber auch eines der Hauptprobleme dieser Branche verdeutlichen. Ich fange mal an, der erste ist Fabio, der war Mitte 40, 47, das war so ein robuster Typ, möchte ich sagen, so kratzige Stimme, nicht auf den Mund gefallen, so ein bisschen herausfordernder Blick, also eher so jemand, wo man das Gefühl hat, der kann sich wahrscheinlich auch ganz gut durchsetzen. Das ist so jemand, wo ich sagen würde, der wurschtelt sich in diesem System irgendwie durch. Also der bekommt auch nicht so viel Geld, wie ihm eigentlich zusteht. Ne? Also diese ganzen Abzüge, die ich gesagt habe, der wird schwarz bezahlt. Der hält es aber irgendwie durch. Der wechselt, der hat in den Jahren, in denen er jetzt hier ist, glaube ich, über 20 Mal die Firma gewechselt. Ne? Also mal fliegt er raus, mal sagt er selber, nee, das tue ich mir nicht an, ich gehe woanders hin. Genau, ist zweimal im Jahr fährt er für einen Monat in die Heimat, Rumänien, besucht seine Familie. Also der hat gelernt, irgendwie in diesem System zu existieren. Hm. Und dann mein zweiter Protagonist, der heißt Adrian, er ist älter, er ist jetzt 50. Das ist ein anderer Typ gewesen. Der war schwerer Alkoholiker, der war depressiv, der hatte eine schwierige Familiengeschichte. Da war es so, dass die Ehe die Distanz nicht überlebt hat, was gar nicht selten passiert. Der hatte zum Beispiel auch keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Der hat, als ich ihn getroffen habe, in einer Notunterkunft gelebt, war aber davor auch längere Zeit auf der Straße. Und bei dem fehlte tatsächlich ein ziemlich großer Teil des Lohnes. Also während Fabio im Großen und Ganzen zwar schwarz und das Geld noch bekommen hat, war es bei Adrian wirklich so, dass er einfach zu schwach war, sich zu wehren. Und deswegen da einfach sehr, sehr viel des Geldes fehlte. Und das ist eines der Hauptprobleme an diesem System der Ausgliederung. Wir sprechen hier von einem Bereich, der so zergliedert und zerschachtelt ist. Also gibt es so Überlappungen mit mehreren Subunternehmen, wo teilweise nicht so richtig klar ist, wer ist da eigentlich zuständig, dass man wirklich so ein total undurchsichtiges Firmengeflecht hat, wo es sowohl für die Gewerkschaften als auch für die Behörden total schwer ist, ranzukommen. Also das ist ein Bereich, den kann man schwer kontrollieren. Und dadurch, dass dieser Bereich so schwer zu kontrollieren ist, hat es dazu geführt, dass sich da so eine Survival of the Fittest Mentalität so ein bisschen ausgebreitet hat, wo es eben Leute gibt wie Fabio, die da irgendwie mit klarkommen, aber indem es eben nicht möglich ist, Menschen wie Adrian, die das nicht hinkriegen, sich zu wehren, indem es nicht möglich ist, diese Menschen zu schützen. Und dadurch, dass dieser Bereich eben so extrem, so sagen wir, abgeschirmt ist, kommt es eben zu diesen sehr, sehr extremen Formen der Ausbeutung, wo Leute wirklich teilweise in absolut heruntergekommenen Wohnungen untergebracht sind und teilweise über Monate ihren Lohn nicht mehr sehen. Hm.
Du hast vorhin schon angedeutet, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf zu sprechen, aber wo wir schon dabei sind, dass der Bau da exemplarisch steht für ja dieses System an Überausbeutung, vielleicht auch dieses System von Outsourcing, von Subunternehmertum. Mhm. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie das historisch gewachsen ist in dem Bereich. Und du hast auch davon gesprochen, dass der finanzielle Druck, unter dem wahrscheinlich auch dann irgendwie die Unternehmen bei den Ausschreibungen stehen, dass der dann auch natürlich weitergereicht wird nach unten, ne?
Genau, also der Bau ist erstmal interessant, weil dieses System der Auslagerung von Arbeit ist, wie gesagt, historisch gewachsen und es ist auch nicht per se verkehrt. Und das kann man beim Bau, finde ich, immer ganz gut sehen. Also ich habe für mein Buch den Soziologen Gerhard Bosch interviewt und er sprach da immer, und das leuchtet ihm auch ganz gut ein, von dem Beispiel eines Hauses. Also er sagt aber, so ein Haus ist halt ein Unikat. Ne? Es ist jetzt nicht wie so ein Auto, was am Fließband gefertigt wird, sondern so ein Haus ist ein Unikat. Man hat den Rohbau, man hat das Dach mit Ziegeln, man hat die Inneneinrichtung, man hat die Sanitäranlagen. Das heißt, man braucht relativ viele Experten auf ihrem Gebiet, einfach weil sehr, sehr unterschiedliche Arbeiten anfallen. Und das hat auf dem Bau eben schon relativ früh dazu geführt, dass man Arbeiten ausgelagert hat. Also dass man gesagt hat, für das Dach hole ich mir die Firma ran und für den Innenausbau hole ich mir die Firma ran, etc. Das ist, wie gesagt, an sich auch nicht verwerflich und das macht auch Sinn. Jetzt ist es aber so, dass sich im Bau und auch in vielen anderen Branchen in den letzten Jahren ein anderes System etabliert hat, wo es tatsächlich nur noch darum geht, Geld zu machen. Also Bosch nennt das kostengetriebene Outsourcing. Man kann auch Subcontracting sagen. Das System unterscheidet sich insofern, als dass die großen Firmen da nicht mehr Arbeiten auslagern auf Gebieten, auf denen sie keine Expertise haben, sondern sie lagern Arbeiten in ihrem eigenen Fachbereich aus. Und das liegt einfach daran, dass es aus Sicht eines großen Unternehmens macht das, möchte man ja fast sagen, finanziell auch erstmal Sinn. Einfach weil diese großen Unternehmen sagen, ja, okay, ich muss die Leute nicht mehr selber beschäftigen, sondern die sind bei den Subunternehmen beschäftigt. Und wenn es jetzt Auftragsschwankungen gibt, wo es vielleicht mal, also eine Zeit, wo es vielleicht nicht so gut läuft, dann ist das sozusagen nicht mein Problem. Dann muss ich da nicht die Leute bezahlen, sondern das Problem wird sozusagen auf das Subunternehmen abgewälzt. Also das ist die eine Art und Weise, warum sich dieses System aus Sicht der Generalunternehmen rentiert. Mhm. Ein anderer Aspekt, und der ist beim Bau eben wichtig, sind diese öffentlichen Ausschreibungen. Also in der Regel läuft es ja so, dass es soll ein Wohngebäude oder Wohnkomplex entstehen. Dann gibt es dann eine öffentliche Ausschreibung, für die sich dann mehrere Firmen bewerben. Und jetzt nehmen wir mal so ein bisschen, weil es sich leicht rechnet, einfach mal die Summe von einer Million. In der Realität geht es da häufig um mehr Geld. Aber mit einer Million kann man ganz gut rechnen. Also sagen wir, es gibt diese Ausschreibung für den Bau eines öffentlichen Wohnkomplexes. Dann bewerben sich die großen Unternehmen darum. Dann kriegt meistens das Unternehmen den Zuschlag, das das günstigste Angebot abgibt. Und dann sagen wir mal, dass dieses Unternehmen kriegt den Zuschlag für eine Million. Die machen das dann aber nicht selbst, sondern die lagern die Arbeit aus an ein Subunternehmen, behalten aber einen gewissen Prozentsatz und so gewisse Garantien schon mal ein, dass man sagen kann, beim ersten Subunternehmen kommen von dieser eine Million nur noch 800.000 an. Die aber, also diese Subunternehmen, macht die Arbeit auch nicht selbst, sondern gliedern das nochmal aus und behalten wieder was ein. Das heißt, man irgendwann, wenn man so beim vierten oder fünften Glied der Kette angekommen ist, also bei dem Unternehmen, das die Arbeit dann noch tatsächlich ausführt, also diese Wohnung tatsächlich baut, sind von dieser eine Million bloß noch 600.000 übrig. Das heißt, da ist ein extremer finanzieller Druck entstanden, weil diese Menschen jetzt eben die Bauleistung oder die Leistung erbringen müssen, aber eben nur noch 600.000 Euro zur Verfügung haben. Und das führt eben dazu, dass die Leute, dass sie ihre Arbeiter schwarz bezahlen. Es führt auch dazu, dass man eben schaut, dass man sich überhöhte Mietzahlungen zum Beispiel das Geld irgendwie wieder reinholt. Mhm. Das war mir für mein Buch zum Beispiel auch wichtig. Und dann bin ich auch sehr froh, dass dann Kontakt zustande gekommen ist. Ich habe mit einem Subunternehmer gesprochen. Der war auch aus Rumänien. Der hat mir das ganz, ganz anschaulich erklärt. Also der war bei einem Fall eben das vierte oder fünfte Glied in dieser Kette. Das heißt, er hatte nur noch 600.000 Euro. Er hatte einen Bauauftrag angenommen. Die Deadline rückte immer näher. Und er hat halt gesagt, ja, ich muss irgendwie fertig werden. Ansonsten rechnet sich das halt überhaupt nicht mehr. Also ich muss den Auftrag irgendwie ausfüllen. Also muss ich die Mitarbeiter, die ich habe, die müssen Überstunden machen, die müssen auch am Wochenende arbeiten, ansonsten werde ich nicht fristgerecht fertig. Aber ich kann die Leute nicht bezahlen. Ich habe schlicht nicht das Geld, um die Leute vernünftig zu bezahlen. Also hat er eben auch angefangen, die Leute schwarz zu bezahlen. Hat dann auch so ein bisschen so Tricks gehabt, wie man das so ein bisschen an den Behörden vorbei macht. Das heißt, es ist natürlich keine Entschuldigung und natürlich gibt es in diesem Bereich auch Subunternehmen, wo es halt wirklich einfach darum geht, sich an den Arbeitern und Arbeiterinnen, den ausländischen Arbeitern und Arbeiterinnen zu bereichern. Aber ich finde, ein Blick auf dieses System und auf diese öffentlichen Ausschreibungen gibt ein Gefühl dafür, für diesen finanziellen Druck, der da entsteht und der eben dazu führt, dass es zu diesen krassen Arbeits- und Lebensbedingungen kommt.
Hm. Noch eine kleine Nachfrage zu diesen Subunternehmerketten, die sich da entwickeln und die ja auch in anderen Branchen eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Wie funktioniert das technisch? Also das hängt ja auch mit diesen Werkverträgen zusammen, die dann ja auch, das hast du schon erwähnt und da wollen wir auch drüber sprechen, in der Fleischwirtschaft dann ab 2021 in der Corona-Krise, wo das Aufmerksamkeit bekommen hatte, dann verboten wurden. Ob sich dadurch jetzt signifikant was geändert hat, wollen wir gleich drüber reden. Aber vielleicht kannst du das einmal beschreiben, wie das funktioniert, dass dann wir am Ende da diese Ketten von Subunternehmen haben, wo dann das Generalunternehmen ja dann nicht mehr drauf schaut, wie sind eigentlich die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen der Leute, ne? Mhm. So wie vielleicht das Lieferkettengesetz das im globalen Maßstab vorsieht, aber eigentlich müsste man es auch in Deutschland anwenden, ne? Dass da weiter eine Verantwortlichkeit besteht, so. Mhm. Aber es muss die Leute natürlich auch interessieren und es muss der Druck da sein, dass dann auch hingeschaut wird. Genau, aber beschreib mal, wie das funktioniert, diese Subunternehmenketten, wie die entstehen.
Genau, also weil du das Wort Werkverträge benutzt hast. Also man kann sich die Werkverträge, finde ich immer ganz gut, wie Scharniere in diesem System vorstellen. Also die Werkverträge, das ist die Übereinkunft, die das große Unternehmen, also der Konzern oder das Generalunternehmen mit den Subunternehmen aushandelt. Ne? Also sozusagen das Dokument, was die gemeinsame Arbeit festlegt. Und das hatte ich eingangs noch nicht erzählt. Also aus Sicht des Generalunternehmens hat diese Auslagerung noch einen anderen Vorteil, wenn man dieses Wort dafür benutzen möchte. Und zwar bedeutet diese Auslagerung für ein Generalunternehmen nicht nur, dass sie damit Geld sparen, beziehungsweise bei der öffentlichen Ausschreibung auch noch Geld verdienen, sondern es führt auch dazu, dass sie sich ein Stück weit ihrer Verantwortung entziehen können. Hm. Also die ganzen Sachen, die ich beschrieben habe, Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, kein Urlaubsgeld oder auch diese Wohnungen, in denen die Leute untergebracht sind, diese Verstöße gehen alle auf das Konto der Subunternehmen. Das heißt, es sind nicht die Generalunternehmen, die sich da sozusagen die Hände dreckig machen, sondern diese ganze dreckige Arbeit, wenn man es so nennen will, also dieser sehr unhumane Umgang mit den Arbeiterinnen und Arbeitern, das geht immer auf das Konto der Subunternehmen. Und die Generalunternehmen können sich so ein bisschen so die Hände in Unschuld waschen. Nun gibt es in vielen Branchen aber eine Nachunternehmerhaftung. Das heißt, dass die Generalunternehmen oder die Konzerne für gewisse Aspekte schon verantwortlich sind. Das ist zum Beispiel, dass die Subunternehmen die Sozialabgaben zahlen und dass die Subunternehmen den Mindestlohn, ihren Arbeitern den Mindestlohn zahlen. Und da ist es in der Praxis aber leider auch so, dass es da auch Möglichkeiten gibt, so das System zu umgehen. Also das läuft dann auf dem Bau zum Beispiel so, dass die Subunternehmen, die haben dann so Dokumente, auf denen steht dann auf Deutsch, wir zahlen den Mindestlohn, den reichen sie dann bei den ausländischen Arbeitern, Arbeiterinnen rum, ne? Die verstehen oftmals gar nicht, was darauf steht, haben wahrscheinlich schon ein Gefühl dafür, dass es Konsequenzen hat, wenn sie dieses Dokument jetzt nicht unterschreiben. Also unterschreiben sie das. Die Subunternehmen haben diesen Zettel, da steht alles bestens, wir zahlen den Mindestlohn. Die reichen den reichen sie an die Generalunternehmen weiter und die Generalunternehmen sagen, ja, okay, dann muss man ja jetzt auch nichts machen. Die kaufen sich damit so ein Stück weit von ihrer Verantwortung frei. Mhm. Also das gibt so ein bisschen unterschiedliche Stimmen. Wenn man mit dem, das habe ich für mein Buch auch gemacht, ne, wenn man mit Arbeitgebern spricht, dann sagen die, also Arbeitgeberverbänden aus der Branche spricht, dann sagen die, ja, die Generalunternehmen, die haben da gar keine Einsicht darin, wer diese Subunternehmen eigentlich sind. Also die können es gar nicht, die wissen nicht, ob das jetzt stimmt mit dem Mindestlohn oder nicht, weil es halt einfach so ein undurchsichtiges Firmengeflecht ist. Das mag im Detail auch stimmen. Es gibt aber eigentlich auch viele Stimmen und dem würde ich mich anschließen, die sagen, es ist halt einfach ein offenes Geheimnis in der Branche. Also man weiß einfach, wie die Zustände sind und das wissen auch die Generalunternehmen, aber sie haben eben diesen Zettel sozusagen, mit dem sie sich da so ein bisschen aus der Verantwortung stehlen können.
Ja, ich glaube, es wäre für so einen großen Konzern dann einfacher, so jemanden wie Fabio und Adrian dann am Ende zu fragen, so was kommt eigentlich bei euch an, ne? Aber der Wille ist halt nicht da, ne? Man verdient ja dran mit. Ich würde gerne noch mal kurz, bevor wir dann in die nächste Branche blicken, noch mal kurz zurückkehren zu eben Fabio und Adrian, zu deinen Protagonisten, mit denen du da ja auch intensiv Interviews geführt hast. Was sind denn so, mal ganz naiv gefragt, deren Wünsche, du hast es vorhin schon angesprochen, ne? Was sind denn die Wünsche von den beiden, gerade mit Blick auch auf ihre Lebens- und Arbeitssituation? Du hast ja das ganze Lohndumping beschrieben, was da in der Branche normal ist, ja, und auch die prekären Arbeitsbedingungen, die Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, kein Urlaubsgeld, miese Wohnsituation für viele auf dem Bau. Also was sind deren Wünsche und welche Rolle spielt vielleicht auch sowas wie Widerstand, Organisierung? Wir haben ja jetzt erlebt in der Baubranche, dass es auch seit langem mal wieder Streiks gab. Überhaupt erleben wir ein Revival von Streiks aufgrund der Arbeitsmarktsituation gegenwärtig. Mhm. Hat das die beiden in irgendeiner Form berührt?
Streiks nicht, nee. Also das muss man auch grundsätzlich sagen. Also es gibt Streiks, es gibt auch immer wieder Streiks migrantischer Beschäftigter. Es gab letztes Jahr, die haben es zum Glück auch in die Medien geschafft, auch länger in die Medien geschafft, gab es die Lkw-Fahrer einer polnischen Spedition, die in Grevenhausen über Monate die Arbeit niedergelegt haben. Mhm. Es gab hier in Berlin 2014 den Bau eines großen Shopping-Centers, der Mall of Berlin, wo rumänische und bulgarische Arbeiter den Lohn nicht bekommen haben und das medienwirksam sozusagen an die Öffentlichkeit getragen haben. Es
gibt Mall of Shame, ne, war das, glaube ich.
Genau,
ne?
Und genau.
Diese Kampagne auch ganz cool unterstützt von der FAU, ne?
Genau.
Der anarcho-syndikalistischen Basisgewerkschaft,
ja. Ja, die haben dann auch, das hat dann leider auch insofern ein tragisches Ende genommen, als dass sie geklagt haben, was auch super selten vorkommt. Und bilde mir ein, es ging bis vor das Bundesarbeitsgericht, bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß aber, dass sie nicht recht bekommen haben am Ende. Was doppelt tragisch ist, weil super wenig ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen diesen Schritt überhaupt gehen, ihre Arbeitgeber zu verklagen. Und dann ist es natürlich doppelt bitter, wenn sie dann am Ende nicht recht bekommen. Hm. Deswegen, also es gibt Streiks, es gibt auch, da kann ich vielleicht auch später auch nochmal was zu sagen, noch so kleinere Formen des Widerstands, des verdeckten Widerstandes. Aber tatsächlich, dass muss ich sagen, dass die Menschen, also die Protagonisten in meinem Buch, die zählten alle nicht dazu. Also die haben, hatte ich eingangs schon gesagt, ne, Fabio ist halt so ein robuster Typ, der steht das irgendwie durch, der wurschtelt sich da irgendwie durch. Und Adrian ist leider jemand, der ziemlich vom Kurs abgekommen ist und auch ziemlich, das ist ein bisschen gemein zu sagen, weil ziemlich verloren wirkte. Und weil du jetzt gefragt hast, was sind deren Wünsche? Das fand ich auch sehr interessant. Das gilt jetzt nicht nur für die beiden, sondern durch die Bank weg eigentlich auch für fast alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Da geht's eigentlich immer um die Familie. Also man trifft relativ selten Leute, die hier nach Deutschland kommen, um sich selber hier irgendwas zu erarbeiten oder Karriere zu machen. Also mag es auch geben, aber ich habe so jemanden auf jeden Fall nicht getroffen, sondern das gängige Muster war, man geht nach Deutschland für die Familie, dass man die Frau unterstützt finanziell, vor allen Dingen aber auch, dass es die Kinder mal besser haben. Das ist wirklich so dieses, das war bei Fabio zum Beispiel auch so, also dessen Motivation war, ein Studium der Kinder später mal zu finanzieren oder eine gute Bildung der Kinder zu finanzieren. Also dieses Mantra, an dem man sich immer so ein bisschen festhält, oder an dem sich die Leute oft festhalten, ist, unseren Kindern soll es mal besser gehen als uns. Mhm. Und bei Adrian war das auch so. Der ist auch tatsächlich der hatte auch mehrere Jobs, bevor der auf dem Bau gelandet ist. Adrian ist übrigens auch jemand, der, das hatte ich eingangs auch kurz erwähnt, wo man von diesem Downgrading so ein bisschen sprechen kann. Also der hat einen universitären Abschluss, der ist studierter Ingenieur und hat aber total viele Helferstätigkeiten gemacht. Also er hat irgendwie für einen Zirkus mal gearbeitet, war auch Erntehelfer und hat jetzt halt einfach diesen Job auf dem Bau. Und der ist, als ich ihn gefragt habe, warum bist du aus Rumänien weg, hat er natürlich auch gesagt, es gab da keine Zukunft für mich. Aber er ist eben auch weg, um die Familie und vor allen Dingen seine Tochter zu unterstützen. Und dann ist es eben so, dass diese Ehe die Distanz nicht verkraftet hat. Also dass die Ehe hat halt einfach nicht gehalten. Die Frau hat gesagt, sie lässt sich scheiden. Da hat sie inzwischen einen neuen Mann, lebt, das ist alles recht tragisch, lebt halt auch in demselben Haus mit diesem neuen Mann, ist schwanger mit einem neuen Kind und hat ihm, also Adrian, auch den Kontakt zu seiner Tochter, die war damals, glaube ich, so 17 oder 18 verboten, was halt einfach wirklich eine extrem tragische Geschichte ist. Und das ist halt die Geschichte von jemand, der sagt, okay, ich gehe für meine Familie ins Ausland und aber genau die Familie geht dann an der Distanz, zerbricht dann an der Distanz und geht kaputt. Und das ist mir mehrmals begegnet. Also es ist mir auch bei meinem Protagonisten in der Fleischbranche, der war deutlich jünger als Adrian oder einer meiner beiden Protagonisten, aber da war es dieselbe Geschichte.
Ja, wenn du jetzt versteckter Widerstand gesagt hast, Sascha, sowas wie langsam arbeiten oder Schraube vergessen, also so kleinere Sabotageakte oder was haben dir die Leute erzählt da auf dem Bau?
Da kam von den Leuten selber gar nicht so viel. Ich habe dann ein Interview geführt mit einem Forscher, Christian Sperniak-Wolfe heißt er, von der Universität in Frankfurt. Der hat sich mit diesen Widerstandsformen auseinandergesetzt und was man relativ oft hat, ist, dass die Leute sich untereinander erstmal austauschen. Also es gibt so zum Beispiel Facebook-Gruppen, wo man sich gegenseitig warnt vor Arbeitgebern. Es gibt, das hast du jetzt gerade auch schon gesagt, langsamer arbeiten. Es gibt, glaube ich, das hat nicht so richtig was mit Widerstand zu tun, aber jeder entwickelt ja so ein bisschen so einen eigenen Mechanismus mit dieser Situation, auch mit dieser Monotonie, die teilweise bei diesen Jobs herrscht, umzugehen. Aber es ist mir in der Breite, also ich hatte das, im Gespräch mit dem Christian Sperniak-Wolfe, also mit dem Forscher, selber begegnet ist mir das eigentlich nicht. Also man macht natürlich klar, also man macht nicht mehr als nötig ist, aber dass es da so richtig Formen von Widerstand gegeben hat, das ist nicht so. Was aber mal ganz interessant ist, ich habe auch zwei, kommen wir später auch noch zu, ich habe zwei LKW-Fahrer interviewt, zwei Usbeken, die für eine polnische Spedition arbeiten. Das war dieselbe Firma, wo es dann, glaube ich, wirklich ein paar Wochen nach unserem Interview dann diesen Streik gab in Grevenhausen. Also es war dasselbe Unternehmen. Und die haben aber auch gesagt, die finden das schon richtig, aber sie machen da nicht mit. So, der eine wartete noch so auf Arbeitspapiere, dem war das zu heikel, der hatte da so ein bisschen Angst. Genau, also getroffen habe ich dann niemanden. Und eine Sache finde ich auch nochmal wichtig, wenn man jetzt so spricht oder weil du jetzt auch gesagt hast, so dieses langsame Arbeiten oder so, sich so Nischen zu suchen, wie man mit der Situation umgeht und die Kontrolle darüber zu behalten. Das fand ich an dem Fabio super interessant. Also dieser robuste Typ, den habe ich gefragt, ob er stolz ist auf seine Arbeit. Und er hat gesagt, ja, er hat gesagt, er empfindet schon trotz allem, also trotz dieser ganzen Umstände, empfindet er stolz darauf, wenn ein Gebäude rechtzeitig fertig wird und wenn es relativ dicht an den Vorgaben fertig wird. Und Adrian fällt mir ein, der hat was Ähnliches gesagt. Also da war es auch so, dass er gesagt hat, für ihn ist es befriedigend, die Arbeit gut auszuführen. So. Hm. Das ist mir tatsächlich schon auch begegnet. Das mag in der Fleischbranche dann nochmal was anderes sein, wenn es wirklich nur darum geht, Fleischhälften zu zerschneiden. Weil man beim Bau, würde ich ja sagen, jetzt schon noch wirklich dann ein Produkt hat, was man am Ende auch sieht. Genau, aber das gab es auf jeden Fall auch. Also das ist wichtig auch, das finde ich, dass man das nicht unter den Tisch kehren lässt, dass es auch durchaus Leute gibt, die stolz empfinden, was ihre Arbeit angeht.
Ja, klar. Ja, Sascha, lass mal über die Fleischwirtschaft jetzt sprechen, denn du bist auch zur Schlachtbank des Landes gereist, eine Region so im Nordwesten Deutschlands, irgendwo zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Da sind die Riesen der Fleischindustrie heimisch und nirgendwo wird mehr geschlachtet als dort, also zumindest für Deutschland. Ne? Mhm. Fand es auch ganz interessant, dass die Region, also das kannte ich schon irgendwo her, aber dass die Region den Namen Fettfleck trägt, das habe ich bei dir gelernt. Mhm. Genau, und dort hast du auch Leute getroffen, unter anderem Eugen und Petre. Die hast du da kennengelernt und auch mit denen über ihre Situation gesprochen. Genau, vielleicht kannst du das mal auch schildern. Wer sind die beiden? Wie sind sie nach Deutschland gekommen? Gerade auch dann da in die Schlachtbank des Landes. Was ist dann vielleicht auch kennzeichnend für ihre Arbeit in der Fleischindustrie?
Also erstmal grundsätzlich, Eugen und Petra, das fand ich auch nochmal interessant, das ist eine ganz andere Generation als jetzt Fabio und Adrian. Also Petra war 18, Eugen war 25, also die waren deutlich jünger, nach der Wende auch geboren. Und die habe ich, also ich war eine Woche in diesem Fettfleck unterwegs, kann ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, es war unglaublich schwer, an Leute ranzukommen. Das also jetzt nicht nur bei der Recherche für dieses Buch, sondern auch generell. Also ich mache relativ viel zum Thema Migration. Das ist nicht immer einfach, an Leute ranzukommen. Aber es war noch nie so schwer, wie an Beschäftigte aus der Fleischbranche heranzukommen, die sich wirklich die Zeit nehmen, länger mit einem zu reden. Das war sehr, sehr aufwendig einfach. Und ich habe die beiden eher zufällig getroffen in so einer Wohnsiedlung in diesem Fettfleck. Und was an ihrer Situation so krass ist, ist, dass die sind hier unter falschen Versprechungen gelandet. Also die waren, als ich sie getroffen habe, waren die erst eine Woche oder so da, also irgendwie so ein paar Tage. Und die hatte man tatsächlich angelogen. Also die haben in Rumänien eine Annonce gelesen, da hieß es Arbeit in einer Salamifabrik in Deutschland, 8 Stunden pro Tag. Mhm. Man bekommt ein möbliertes Zimmer in Bielefeld, also das klang irgendwie alles so ganz gut und dann sind die halt in diesen Bus gestiegen, sind dann da im Fettfleck aus dem Bus wieder raus und dann kam halt so ein Vorarbeiter, auch ein Rumäne auf sie zu und hat da gesagt, ja, also ihr arbeitet jetzt im Schlachthof übrigens, nichts mit Salamifabrik, also ihr arbeitet im Schlachthof und dann hat man denen so eine Wohnung zugewiesen, total klein, total spartanisch, mit einem riesigen Wasserfleck an der Wand, wo dann später auch Schimmel draufgewachsen ist. Die sind auch krank geworden dann beide später. Also es waren halt einfach sehr, sehr weit entfernt von 8 Stunden pro Tag Salamifabrik und mobiles Zimmer in Bielefeld. Und die haben, also wie gesagt, die waren da wirklich erst so eine Woche oder so da. Die haben jeden Tag 10 Stunden gearbeitet, denen wurde kaum was. Sie wussten am Anfang auch nicht, wie viel Miete sie bezahlen müssen, weil es keine Ansprechpartner und so gab. Das heißt, das war eine sehr, sehr, also sehr, sehr prekäre Situation. Es war, was sie erzählt haben, das Arbeitsklima war furchtbar, dass man, also das erzählen eigentlich alle Leute, mit denen man ins Gespräch kommt, auch wenn es teilweise nur kurz ist, aber die alle berichten von diesem unheimlichen Druck. Also da gibt es diese Vorarbeiter, die Leute immer antreiben, die sagen schneller, schneller, schneller und wenn du nicht spurtest, verlierst du deinen Job und wenn man aufmuckt, dann darf man da teilweise über Stunden nicht auf die Toilette gehen oder es wird gedroht, dass man seinen Urlaub nicht nehmen kann. Also es sind wirklich furchtbare Arbeitsbedingungen und was aber bei Eugen und Peter nochmal ein bisschen krass ist, ist eben auch dieses, dass sie länger arbeiten als diese 8 Stunden und dass sie eben in dieser vollkommen heruntergekommenen Wohnung untergebracht sind. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil man genau in der Fleischbranche ja dagegen vorgehen wollte. Also wir haben das eingangs schon mal kurz gestriffen, das Arbeitsschutzkontrollgesetz 2021, seitdem gilt es. Das ist entstanden, nachdem es diese Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen gegeben hatte, mit einmal so dieses mediale Interesse auch mal länger auf diesem Themenfeld war. Und dann kam dieses Gesetz auch relativ schnell. Und dieses Gesetz besagt eben, dass die größeren Betriebe in der Branche in ihrem Kernbereich die Leute fest bei sich anstellen müssen. Also dass es eben nicht mehr geht, dass die Leute bei Subunternehmen angestellt sind, also bei diesen oftmals dubiosen Subunternehmen, sondern dass sie fest bei den großen Firmen sind. Es wurde festgelegt, dass die Arbeitszeit digital erfasst wird und es wurden auch so Mindeststandards für die Wohnungen festgelegt. Wenn man jetzt mit Leuten spricht über dieses Gesetz, dann ist das Feedback immer sehr, sehr positiv. Also da gab es auch kürzlich eine wissenschaftliche Evaluation dazu. Das kommt auch zu dem Ergebnis, dass dieses Gesetz die Arbeitsbedingungen verbessert hat. Also es ist zum Beispiel so, wenn man mit Beratungsstellen spricht, dann sagen die, ein riesiger Vorteil ist, dass man jetzt die Verantwortlichen direkt erreicht. Ne? Also früher waren das halt irgendwie die Leute in den Subunternehmen, da war es total schwer, an jemanden ranzukommen, weil die dann immer untertauchen. Und jetzt sitzen die Ansprechpartner eben in den Firmen selbst. Und was sich auch geändert hat, also Fleischbranche war früher wirklich extrem, da haben die Leute teilweise 12 bis 16 Stunden gearbeitet. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, die beiden, Eugen und Peter, da waren es auch mehr als die versprochenen 8, aber es sind eben auch nicht diese 16 Stunden. Das heißt, im Groben kann man da schon auf jeden Fall von einem Schritt in die richtige Richtung sprechen und auch davon, dass sich die Arbeitsbedingungen im Groben für die Leute verändert haben. Aber es gibt eben immer noch Geschichten wie die von Eugen und Petra. Und das hat damit zu tun, dass man durch dieses Gesetz so ein Stück weit suggeriert hat, dass die Macht der Subunternehmen gebrochen ist. Also, dass sie nichts mehr zu melden haben. Und das ist eben nicht so. Also die Arbeiter und Arbeiterinnen, also die ausländischen Arbeiter und Arbeiterinnen, die sind jetzt vielleicht nicht mehr bei den Subunternehmen fest angestellt, sondern sind jetzt fest bei den großen Unternehmen. Aber die Subunternehmen sind eben immer noch diejenigen, die Arbeiter im Ausland rekrutieren. Die sind immer noch diejenigen, die sich hier in Deutschland darum kümmern, wie die Menschen untergebracht sind. Mhm. Sie machen teilweise auch die Personalabwicklung, also die ganzen Rechnungen etc., was da anfällt. Das heißt, davon zu sprechen, dass sie keinen Einfluss mehr haben, stimmt einfach nicht. Und was auch vielleicht immer so zum Thema Arbeitsklima hinzukommt, ist, dass diese großen Firmen nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter übernommen haben, sondern auch die Vorarbeiter. Also was ich einfach schon sagte, diese Leute, die Arbeiter angetrieben haben, unter Druck gesetzt haben und so, die hat man jetzt einfach fest angestellt in den Firmen, was aus Sicht ausländischer Arbeiter ja total obskur ist, weil man, also da wird suggeriert, okay, die Situation bessert sich und dann hat man aber dieselben Leute vor sich. Also dieselben Leute, die genau für dieses kranke Arbeitsklima, ja, also einfach ein Teil dieses Arbeitsklimas, ein total essentieller Teil dieses Arbeitsklimas sind. Und was bei dem Gesetz auch noch hinzukommt, ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, weiß nicht, ob man da so Lücke zu sagen kann oder so ein bisschen so ein Schönheitsfehler. Das gilt halt für den Kernbereich der Branche, also fürs Schlachten der Tiere, für das Verarbeiten des Fleisches, für das Zerlegen des Fleisches. Aber wenn man sich so einen Schlachthof anschaut, dann fallen auch noch ganz andere Arbeiten an, zum Beispiel das Reinigen der Geräte. Ne? Das wird auch oft nachts gemacht. Das wird auch größtenteils von Menschen gemacht, die aus dem Ausland kommen. Und da hat sich gar nichts geändert. Also da sind die Leute immer noch, genau wie vorher, bei Subunternehmen angestellt. Und da ist es auch immer noch so, dass es ganz, ganz viele Probleme gibt. Also dieses Arbeitsschutzkontrollgesetz, grundsätzlich, ich sehe das auch so, dass das ein total wichtiger Schritt war und dass es total Sinn gemacht hat, diese Auslagerungen und Subunternehmerketten zu verbieten. Aber dass dieses Gesetz verabschiedet wurde, birgt so ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt nicht mehr so genau hinschaut. Also dass man so sagt, ja, in der Fleischbranche, da läuft es ja jetzt, da ist ja jetzt alles super. Weil das ist de facto nicht so.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für eine kleine Werbebotschaft. Dissens braucht dringend euren Support, denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Es sind gerade 1200 Leute, die monatlich mit einer Spende diesen Podcast hier am Laufen halten. Das klingt viel, aber wir brauchen noch ein paar mehr, um die Zukunft von Dissens zu sichern. Wenn dir also dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist und du es dir auch leisten kannst, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Du trägst damit nicht nur meine Arbeit an diesem Podcast hier und auch die Arbeit der Was tun Crew, die wir mittlerweile auch unterstützen. Nein, es winken auch Goodies und du hast wöchentlich die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Sascha Lübbe zu gewinnen, ganz unten im System. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Journalisten und Autor Sascha Lübbe.
Ja, vielleicht können wir nachher auch noch drüber sprechen, was vielleicht noch bräuchte, wenn wir dann noch über weitergehende Reformen vielleicht nachdenken. Nochmal zurück kurz zu Eugen und Petre. Also wie müssen wir uns deren Arbeit jetzt vorstellen? Also die sind dann, weiß ich nicht, bei so einem Riesen wie Tönnies oder halt einem anderen Riesen der Fleischindustrie und sind da am Fließband und schneiden Fleischhälften und die werden dann für den Discounter oder den Export halt rausgeschleudert. Oder wie müssen wir uns deren Arbeit vorstellen?
Ja, also genauso. Die stehen einfach stundenlang in der Kälte an einem Fließband, zerschneiden Fleisch. Das muss alles sehr, sehr schnell gehen. Wenn man zu langsam ist, also das sagte der Eugen mir, ne, wenn er zu langsam ist, dann wird immer relativ schnell gedroht, dass man wieder rausfliegt. Ja. Das ist auch so, dass Eugen relativ schnell krank geworden ist, da und gesagt hat, also der musste dann auch zu Hause bleiben, relativ früh. Und da hat man dann auch sehr schnell damit gedroht, ihn rauszuwerfen. Petre ist dann später auch, also die sind beide krank geworden durch diese Arbeitsverhältnisse. Und ja, es ist halt sehr monotone Arbeit unter ständigem Druck. Und ich weiß so, Eugen hatte mir erzählt, er hat dann, also er verbringt seine Zeit dann immer damit, so im Kopf Lieder zu singen, zu summen, ne, also um sich so ein bisschen abzulenken. Und Petre, der Zweite, also der noch jünger war, der war ja 18, der hat sich halt einfach immer den ganzen Tag lang vorgestellt, was er sich von dem Geld später kauft. Also da ging es, glaube ich, darum, welches Auto oder in welche Stadt. Also der hatte schon relativ früh auch die Idee, irgendwie nach Rumänien zurückzugehen und sich ein Apartment zu kaufen. Hm. Mich hat das bewegt, also erstmal, weil die beiden noch relativ jung waren, die sprachen gut Englisch, also man hatte da man hatte so ein bisschen connected irgendwie miteinander, man hatte einen ähnlichen Humor, also das gab da auf jeden Fall eine Verbindung und zugleich haben die ja ganz andere Maßstäbe sozusagen an ihr Leben oder gezwungenermaßen ganz andere Maßstäbe an ihr Leben, als es Menschen in ihrem Alter in Deutschland haben. Ne? Also natürlich auch kann man auch nicht verallgemeinern. Natürlich gibt es in Deutschland auch Armut und gibt es natürlich auch in Deutschland Menschen, die Jobs einfach nur annehmen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber es gibt ja besonders in diesem Alter, würde ich sagen, viele Leute, die einfach Wünsche für sich haben, wo es so um Themen wie Selbstverwirklichung geht, wo es um Themen auch wie Karriere geht. Und soweit trauen die sich gar nicht so richtig zu denken. Mhm. Sie wissen halt einfach, dass diese Möglichkeit gar nicht gegeben ist. Bei Eugen war es zum Beispiel so, der wollte in die Landwirtschaft gehen, also der hatte so ein Safranfeld bauen, ne, also sich da selbstständig machen. Und er hatte angefangen zu studieren und musste dann aber abbrechen, einfach weil sich die Mutter nur ein Kind leisten konnte. Also der hatte noch eine Schwester und hat dann sozusagen, hat dann seiner Schwester den Vorrang gelassen, was das Studium angeht. Und ich finde, es verdeutlicht nochmal so diese Ungerechtigkeit, ne, dass diese beiden Leute einfach, die sind im selben Alter wie viele Menschen hier in Deutschland. Die haben wahrscheinlich grundsätzlich auch ähnliche Wünsche und Vorstellungen. Aber die kommen da einfach nicht hin, einfach aus dem Grund, weil sie in einem anderen Land geboren wurden als wir. Und ich finde das, also besonders dieses Beispiel von den beiden hat für mich nochmal deutlich gemacht, wie ungerecht es ist, aber zum anderen natürlich auch, wie viel Zufall da mit reinspielt, welche Chancen jemand im Leben hat oder eben nicht hat.
Ja, voll. Nur kurz, um das noch abzuschließen, arbeiten die beiden denn noch jetzt in der Fleischindustrie? Weil du hast geschildert, sie wurden unter falschen Versprechungen hergelockt, sie sind beide auch krank geworden. in dieser miesen Arbeitssituation und auch mit der miesen Wohnsituation. Arbeiten die dennoch weiterhin dort oder haben sie versucht, woanders Fuß zu fassen oder sind vielleicht sogar zurückgegangen?
Genau, also ich habe die im Juli getroffen und habe dann für mein Buch Weihnachten Silvester rum, also Jahreswende rum, nochmal nachgefasst und die sind tatsächlich beide weg. Also die sind beide krank geworden. Petre, der Jüngere von beiden, ist nach Rumänien zurückgegangen und arbeitet jetzt in einem Supermarkt. Eugen, der Ältere von beiden, ist in die Niederlande gegangen und arbeitet da jetzt in einem Lager. Und das ist auch nochmal ganz interessant, das ist sehr, sehr exemplarisch. Also vielleicht auch nochmal grundsätzlich, also alle Branchen, die ich mir angeschaut habe, da ist die Fluktuation deutlich höher als im Durchschnitt. Also in der Fleischbranche ist es zum Beispiel so, dass die wenigsten Leute in diesem unteren Einstiegsbereich, also die Arbeit, die beiden gemacht haben, das halten die wenigsten Leute ein Jahr durch. Die meisten wechseln vorher den Betrieb oder wechseln gleich die gesamte Branche. Das heißt, es gibt dann eine unglaublich hohe Fluktuation. Und vielleicht dann nochmal eine persönliche Geschichte, weil ich das Thema bei Adrian vorher schon hatte. Also bei Eugen war es auch so. Der hatte ein kleines Kind. Das war ein Jahr alt. Hat er auch gesagt. Der hat dieses Kind immer, glaube ich, nur so 4-5 Monate gesehen von diesem Jahr, dass es auf der Welt war. Und da war es eben auch so, dass als wir zur Jahreswende telefoniert hatten, dass er gesagt hat, ihm geht's jetzt jobtechnisch viel besser als in der Fleischbranche, aber emotional so mies wie noch nie, einfach weil klar war, dass die Ehe nicht halten wird und die sich scheiden lassen werden und seine Frau dann höchstwahrscheinlich das Sorgerecht fürs Kind bekommt und er damit auch nicht mehr so richtig einen Grund hat, nach Rumänien zurückzugehen. Ne?
Ja. Sascha, lass mal den Bogen schlagen, die Zeit rennt uns schon davon.
Ich merk's.
Nee, aber wir nehmen uns die Zeit. Also ich habe noch eine halbe Stunde, würde ich sagen. Hoffe du auch.
Ja, nee, alles okay. Ja.
Super, genau. Dann lass jetzt nochmal auf den dritten Bereich, den du dir auch angeschaut hast, nämlich die Transportwirtschaft schauen. Also da hast du eben vor allem ja Leute getroffen, die ja mehr Zeit in LKWs und auf Autobahnen verbringen als bei ihren Familien etwa. Hast Samim und Umid kennengelernt. Mhm. Vielleicht kannst du mal ihre Geschichte kurz schildern und wie sie das ja, System in der Transportwirtschaft erleben, in dem sie arbeiten, wahrscheinlich auch bei einem Subunternehmen. Mhm. Und du hattest vorhin schon geschildert, dass die Transportwirtschaft vielleicht auch so exemplarisch dafür ist, in welche Richtung unsere Arbeitswelt sich entwickelt mit noch mehr Prekarisierung. Also vielleicht kannst du das auch nochmal aufgreifen.
Ja, da würde ich die Reihenfolge kurz umdrehen und würde tatsächlich mal was sagen, warum es mir gerade wichtig war, mit diesen beiden zu sprechen, mit Samin und Umid. Das sind nämlich beides Usbeken. Also ich war da mehrere Tage auf einem Rastplatz unterwegs, wo ich, also das hatte mir die Beratungsstelle Faire Mobilität empfohlen, diesen Rastplatz, weil es hieß, dass es da relativ viele LKW-Fahrer gibt. Und ich habe gezielt gesucht nach Menschen aus Zentralasien. Einfach weil die verdeutlichen, in welche Richtung die Transportbranche geht und vielleicht auch ein Stück weit, in welche Richtung sich dieser ganze Bereich der deutschen Arbeitswelt, die ich mir angeschaut hat, sich entwickelt. Wenn man sich die Transportbranche anguckt, da ist es so, dass seit der EU-Osterweiterung 2004 ist es so, dass auf europäischer Ebene die Bedeutung von osteuropäischen Logistikunternehmen, vor allen Dingen polnischen Logistikunternehmen, immer mehr steigt. Also die werden einfach wichtiger im Geschäft. Und dann war es eine Zeit lang so, dass diese osteuropäischen Unternehmen natürlich noch mit osteuropäischen oder polnischen Unternehmen noch mit polnischen Fahrern unterwegs waren. Jetzt ist es aber so, dass es inzwischen auch in Polen einen demografischen Wandel gibt, einen Arbeitskräftemangel gibt. Das heißt, es ist inzwischen schwierig, in Polen polnische Fahrer zu finden, was eben dazu führt, dass man zunehmend Leute aus Zentralasien rekrutiert. Mhm. Genau. Und deswegen, also Samin und Umid sozusagen, das war großes Glück, dass ich sie getroffen habe und dass sie vor allen Dingen auch so offen waren und mit mir gesprochen haben, mit mir und der Dolmetscherin. Aber ich habe wirklich gezielt nach ihnen gesucht, möchte ich sagen. Einfach um das so ein bisschen, also dieses System zu verdeutlichen. Und wenn man sich jetzt die Arbeitsbedingungen von den beiden anguckt, das hast du schon gesagt, also die lebten und schliefen in ihren LKW, und das 7 Tage die Woche, wo man auch dazu sagen muss, dass das auch ein Gesetzesverstoß ist. Also eigentlich müssten die Arbeitgeber dafür sorgen, dass jeder Lkw-Fahrer hat immer so 2 Tage pro Woche, die er nicht fahren darf und die er nach diesem neuen Gesetz eben auch nicht in der Fahrerkabine verbringen darf, sondern entweder man muss dafür sorgen, dass er im Land, der Herkunftsland sozusagen der Firma ist, oder man muss ihm eine Übernachtung in einem Hotel bezahlen, was halt einfach niemand macht, weil es nicht kontrolliert wird, was de facto dazu führt, dass diese Leute halt einfach rund um die Uhr in ihren Autos leben und schlafen. Und das andere ist, dass man eigentlich, dass es eigentlich auch eine Bestimmung gibt oder ein Gesetz gibt, das den Firmen vorschreibt, dass die Fahrer alle 4 Wochen die Möglichkeit haben müssen, entweder in ihre Heimat zurückzukehren oder in das Land des Firmensitzes zurückzukehren. Was auch niemand macht und was auch einfach nicht genug kontrolliert wird. Und bei Sami war es tatsächlich so, dass er seine Kinder ein ganzes Jahr nicht gesehen hat.
Okay, krass.
Sondern tatsächlich nur vom Handybildschirm. Ne? Also das ist dann so ein bisschen der Klassiker, dass man mit Frauen und Kindern telefoniert, aber der sieht die de facto nicht. Und was mich daran interessiert hat, ist, diese Menschen leben einfach total losgelöst. Also sie leben losgelöst natürlich von der Heimat. Sie leben hier in Deutschland natürlich auch komplett isoliert von dem Rest der Gesellschaft. Sie leben de facto einfach auf der Autobahn und in ihren Autos. Und mich hat interessiert, was macht das so ein Stück weit mit dem Sozialleben der Leute? Also das ist ja besonders beim Transport interessant, ne? Die, anders als jetzt zum Beispiel die Leute auf dem Bau oder in der Fleischbranche, die haben ja dann so ihre Arbeiterwohnheime oder so Wohnungen, die sie sich teilen. Und hier ist es ja einfach wirklich so, jeder ist für sich allein in seinem Auto. Und wenn man sich so einen Rastplatz anguckt, dann sind das alles totale Zufallsbegegnungen. Also da treffen Leute aufeinander, weil die zufällig auf ihrer Route genau auf diesem Rastplatz halten. Und es war zum Beispiel auch so, die Dolmetscherin und ich, wir durften Samen und Unit ein ganzes Wochenende begleiten. Also wir waren am Samstag dann zusammen einkaufen. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, das hat auch nicht jeder auf dem Schirm. Die mussten halt 4 Kilometer laufen bis zum nächsten Einkaufszentrum, weil man natürlich mit seinem LKW nirgends parken kann. Und man kann sich das vorstellen, ne? Man ist ständig irgendwie, sitzt ständig im Auto, kommt halt irgendwo an, will eigentlich seine Ruhe haben, muss halt mitunter einfach nochmal 4 Kilometer laufen, um einkaufen zu gehen und diese 4 Kilometer natürlich dann auch mit den Einkaufssachen zurücklaufen. Und Samin und Umi, die wirkten total vertraut. Es waren beides Usbeken, die arbeiteten für dieselbe Firma. Und dann kam aber raus, ja, die hatten sich erst am Vorabend kennengelernt. Also die kannten sich gar nicht. Die haben gesagt, ach Mensch, guck mal, du fährst auch für die. Ach Mensch, ist ja interessant, du kommst auch aus Usbekistan. Und dann kommt man da relativ schnell in so einen kumpelhaften Umgang. Und die haben uns dann auch, eingeladen, am zweiten Tag, also am Sonntag, haben die Plov gekocht. Das ist so das usbekische Nationalgericht. Das ist so ein Reisgericht. Da kamen dann auch noch 2 andere Usbeken dazu. Und es war so eine total surreale Situation. Da hat man diese 4 Männer, die da im Laderaum ihres LKWs irgendwie mit so einem Campingkocher Eintopf kochen und den einen freien Tag oder die 2 freien Tage, die sie haben, sozusagen den Höhepunkt der Woche miteinander verbringen, obwohl die alle Familie zu Hause haben, verbringen die einfach den Höhepunkt der Woche mit eigentlich wildfremden Leuten und am nächsten Morgen geht jeder wieder seiner Wege, also fährt irgendwie anders lang. Und es ist klar, die werden sich höchstwahrscheinlich nicht wiedersehen und die werden aber nächstes Wochenende wieder mit irgendwelchen Leuten, die sie wahrscheinlich nicht kennen, zusammen Mittagessen.
Ja, weil du auch diese, man kann es ja auch Isolation oder Atomisierung nennen, ne? Das ist ja, sage ich mal, für die gesamte, alles, was man unter das Thema Logistik packen kann. So zum Beispiel auch Gigworker bei Essenslieferdiensten, das ist auch ganz charakteristisch, dass die ja mit ihrer App mehr Kontakt haben als dann mit anderen, oftmals auch eben migrantischen ArbeiterInnen, die dann durch die Stadt rauschen auf ihren Rädern und so, ne?
Ja, obwohl ich.
Und das wirft dann auch nochmal ein Schlaglicht vielleicht auch auf die Schwierigkeit der Organisierung. So, und das zeigt sich da ja auch in dieser Branche, wo man dann vereinzelt, ja, will. Streiks hat, wie etwa gegen diese polnische Speditionsfirma, das hatte ja Wellen geschlagen. Genau.
Das ist also vielleicht nochmal 2 Sachen, weil du die Essenslieferanten erwähnst. Ich glaube, dass die Situation dieser Lkw-Fahrer nochmal krasser ist, einfach weil man, also die Essenslieferanten sind ja, die haben ja trotzdem oft noch eine Wohnung und die haben einen festen Wohnsitz, die sind in Deutschland unterwegs, und bei diesen LKW-Fahrern ist es ja wirklich so, dass man sagen kann, das ist einfach komplett haltlos auf eine gewisse Art und Weise. Also klar haben die ihre Heimat und telefonieren mit ihrer Heimat, aber die haben ja die Homebase ist ja sozusagen wirklich der LKW. Da gibt es ja sonst nichts. Und weil du jetzt sagst, so Streiks, also ich kenne es hier auch aus Berlin, da gab es das letztes Jahr auch, dass so diese Food-Lieferanten gestreikt haben. Und wenn man betrachtet, dass diese LKW-Fahrer ja nochmal isolierter sind, finde ich, ist es nochmal beachtlicher, dass es diesen Streik in der Branche letztes Jahr gegeben hat in Grevenhausen. Mhm. Eben weil es ja diese Form der Zusammenkunft, also man lebt zusammen im Arbeiterwohnheim oder etc., eben alles nicht gibt. Wie ich das mitbekommen habe, das haben mir Samin und Umi gezeigt, das gibt so eine, die haben so eine spezielle App, wo man, wenn man möchte, in Kontakt bleiben kann. Also ich weiß nicht, inwiefern es so normalerweise genutzt wird. Wie gesagt, mein Gefühl war eher, dass es da wirklich so um Zufallsbekanntschaften geht. Aber die haben so eine spezielle App, über die man sich dann wahrscheinlich auch austauscht, was Arbeitsbedingungen angeht, und über die dann wahrscheinlich auch sowas wie die Streiks organisiert werden. Hm.
Sascha, du hast vorhin schon gesagt, dass Samim und Umid nicht bei diesen Streiks dabei waren. Hätte mich noch interessiert, hätten sie denn einen Grund gehabt? Also haben sie auch damit zu tun, dass ihnen, weiß ich nicht, Lohn vorenthalten wird oder sie irgendwie andere Formen der Ausbeutung wie irgendwie Mehrarbeit, Unbezahlte erleben etc. pp. Was hat dann am Ende dazu beigetragen nochmal, dass sie gesagt haben, okay, das wollen wir jetzt gerade nicht?
Mhm. Ja, also dieses, wie gesagt, dass sie 7 Tage die Woche in die LKW verbringen, ist ein Gesetzesverstoß. Dass sie ihre Familien so lange nicht gesehen haben, ist ein Verstoß. Es gibt aber auch definitiv, also es gibt auch Verstöße bei den Löhnen. Ne? Also es ist so, es gilt für usbekische Fahrer, die für ein polnisches Unternehmen in Deutschland unterwegs sind, gilt, solange sie in Deutschland unterwegs sind, der deutsche Mindestlohn. Hm. Bei Samin und Umid ist es so, die haben eine Tagespauschale bekommen von 80 Euro. Die haben auch immer über 10 Stunden gearbeitet. Das heißt, also sie wurden deutlich unter dem Mindestlohn bezahlt. Und wenn du hast, glaube ich, gefragt, warum sie sich an den Streiks nicht beteiligt haben oder wie sie das gesehen haben. Also bei Samin war das so, dass er eigentlich die Branche wechseln wollte und da aber noch auf Papiere gewartet hat und das halt einfach nicht riskieren wollte. Und bei Umid war es so, dass er gesagt hat, ja, 80 Euro ist halt echt einfach immer noch viel, viel mehr, als ich in Usbekistan verdienen würde. Und deswegen daran festgehalten hat. Vielleicht dann nochmal, ich habe mit den beiden auch nochmal telefoniert, Ende des Jahres. Da war es so, dass der Samim ist nicht mehr für die Firma tätig. Der hat es aber auch nicht geschafft, die Branche zu wechseln. Also der ist in dieser Branche, hängen geblieben, arbeitet für ein neues Unternehmen. Das ist aber noch relativ frisch, also da konnte er noch nicht so richtig sagen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und bei dem zweiten, bei Umid, war es so, da gab es auch so ein bisschen Umstrukturierung bei dieser Firma, aber er ist in diesem Firmengeflecht geblieben und hat dann gesagt, ja, also uns wurde in Aussicht gestellt, dass es jetzt so ein bisschen erhöht wird, von 80 auf Euro auf, glaube ich, 88 waren das. Und das hat ihm gereicht. So. Also es funktioniert einfach immer noch, weil die Lohndifferenz natürlich im Vergleich zu Usbekistan dann doch immer noch beträchtlich ist. So, und das führt eben dazu, dass die Leute trotzdem diese Arbeiten übernehmen.
Ja. Was du in deinem Buch, Sascha, auch machst, ist, du schaust auch drauf, wie ist dieses System der Überausbeutung eigentlich entstanden? Was sind da so die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die überhaupt erst so eine prekäre migrantische Working Class geschaffen haben? Die ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Was sind denn da wichtige Aspekte, die wir da aus deiner Sicht, sage ich mal, über die letzten paar Jahrzehnte der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und Europa in den Blick nehmen müssen? Weil das ist dann ja möglicherweise auch illustrativ dafür,
was es an bestimmten Stellen für Reformen, also wenn wir jetzt mal bei Reformen bleiben und nicht bei, wir müssen den Kapitalismus überwinden, aber wenn es darum geht, wie kann man eigentlich dann ganz konkret materiell dann die Situation dieser Menschen auch verbessern und das kurz- bis mittelfristig, gesetzt im Fall, man kriegt dafür einen politischen Willen organisiert, was alles andere als einfach natürlich ist, aber genau, was sind die Rahmenbedingungen, auf die du blickst und die du für wichtig erachtest, dass man die sich anschaut und die versteht, um von dort aus springend dann zu überlegen, okay, was bräuchte es eigentlich, um die Situation von Fabio und Co. dann am Ende auch besser zu machen?
Es macht erstmal Sinn, sich anzugucken, wie ist dieser Sektor entstanden. Und das hat natürlich schon, das hat schon viel mit der Lohnpolitik zu tun. Also das ging so Ende der 90er Jahre los, dass die Löhne stagniert sind, also vor allen Dingen in diesen unteren Einkommenssegmenten stagniert sind, teilweise sogar leicht gesunken sind. Und das war natürlich damals so die Vorgabe von Politik und auch Wirtschaft. Also es ging halt darum, die Arbeitslosenzahlen zu senken. Hatte so ein bisschen so einen Nebeneffekt. Es hat dazu geführt, dass Deutschland als Standort für bestimmte Industrien attraktiv geworden ist, eben für Nachbarländer, bei denen die Löhne höher waren. Also ich finde, das eindrücklichste Beispiel ist für mich immer die Fleischindustrie. Also da ist es so, dass die Arbeitskosten in Deutschland halb so hoch waren, zum Beispiel wie in Dänemark, und immer noch deutlich geringer waren als in den Niederlanden. Das ist auch heute noch so. Und es führte dazu, dass nach der Jahrtausendwende dänische und niederländische große Konzerne in der Branche angefangen haben, in Deutschland Schlachthöfe zu übernehmen und zu eröffnen. Einfach klar, weil die Kosten deutlich geringer waren als in der Heimat. Und was das Perfide daran ist, ist, also wir sprechen die Zeit kurz nach der Jahrtausendwende, dann kam 2004 die EU-Osterweiterung, da war ja anfangs Polen mit bei. Jahre später kamen dann auch Rumänien und Bulgarien dazu. Und es hat dazu geführt, dass an diesen Bändern eben relativ schnell dann keine Deutschen mehr standen, sondern anfangs Menschen aus Polen und später Menschen aus Rumänien und Bulgarien. Das heißt, Deutschland hat in dieser Branche den Ruf bekommen, ein Billiglohnland zu sein. Aber es sind nicht die Einheimischen, die diese Arbeiten verrichten, sondern es sind eben Menschen aus dem Ausland, die diese Arbeit machen. Also das ist, glaube ich, wichtig, um mitzuverstehen, wie dieser Sektor überhaupt entstanden konnte oder diese Strukturen überhaupt entstehen konnten. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Faktor, und das ist auch das, wo ich sagen würde, da müsste man ansetzen, wenn es jetzt darum geht, die Situation zu verbessern, ist eben dieses System der Auslagerung, was ich schon beschrieben habe. Also ein System, was sich, weil es für die Unternehmen, für die großen Unternehmen kostengünstig ist, in vielen Branchen durchgesetzt hat und in vielen Branchen auch inzwischen der Standard geworden ist. Und da gibt es jetzt so verschiedene Ansätze, wie man da rangehen kann. Den einen haben wir schon genannt, die Fleischbranche, wo man eben diese Auslagerung verboten hat. Auch wenn es da immer noch nicht komplett rund läuft. Dasselbe wurde übrigens auch in der Paketbranche diskutiert. Da hat man sich jetzt dann doch vor kurzem erst dagegen entschieden, haben gesagt, nee, also in der Paketbranche ist es schon immer noch so, dass Subunternehmen beschäftigt werden können. Aber man hat darauf gedrängt, dass diese Subunternehmen jetzt besser kontrolliert werden müssen. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch mal eine Sache, die man sich so ein bisschen bewusst machen muss. Also es scheitert nicht nur am politischen Willen, der ist mitunter schon gegeben, sondern es scheitert daran, dass diese Eingriffe sehr, sehr hohe Eingriffe sind und vor extremen Hürden stehen. Und wenn man so eine Eingriffe vornimmt, vorher dafür sorgen muss, dass es wirklich auch rechtssicher ist. Also dass es halt wirklich greift, also dass es da eben keine Klagen geben kann, sondern dass dieses Gesetz wirklich auch einfach auf einem gesunden und stabilen Fundament steht. Mhm. Arbeitsschutzkontrollgesetz hatte ich gesagt, also dieses Verbot von Subunternehmenketten. Eine andere Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern, ist ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene. Das würde dann dazu führen, dass so öffentliche Ausschreibungen eben nur noch an Unternehmen gehen, die den Tariflohn zahlen. Und da ist es dann eben, gibt es auch eine Nachunternehmerhaftung. Also da ist es dann halt auch so, dass die Generalunternehmen dann für die Subunternehmen haften würden. Das sollte eigentlich Anfang des Jahres schon kommen, Anfang 2024. Bisher gibt es aber nur einen Arbeitsentwurf. Aber ich habe letztens gelesen, dass das Arbeitsminister Hubertus Heil das sozusagen wieder auf die Agenda gesetzt hat. Also dass es da neue Bestrebungen gibt. Und das ist aus meiner Sicht, würde das total, wenn man es dann auch kontrolliert, ne, würde das total Sinn machen.
Die Kontrolle, die braucht es halt schon, ne? Das ist wahrscheinlich dann auch die Schwierigkeit oder Herausforderung, weil dass es dann irgendwie mehr Kohle gibt im Gesamttopf, ja, sorgt ja nicht automatisch dafür, dass wir ein Race to the Bottom haben, also was dann am Ende die Leute ganz unten angeht.
Das ist das Hauptproblem überhaupt in der Branche. Also ist auch, das ist auch interessant, egal mit wem man spricht, ob man mit den Leuten spricht, mit den Arbeitern und Arbeiterinnen spricht, mit Beratungsstellen spricht, mit Wissenschaftlern spricht, mit Politikern spricht. Die alle sagen, ja, das Hauptproblem ist, es wird halt nicht genug kontrolliert. Also kann ich vielleicht auch kurz was dazu sagen. Da gibt es mehrere Instanzen, die da verantwortlich sind in Deutschland. Also bei dem Arbeitsschutz sind es die Arbeitsschutzbehörden der Länder. Bei der so Sachen wie, wie viel Geld bekommen die Leute eigentlich? Bekommen die ihren Lohn? Da ist es die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls. Und bei beiden, also sowohl bei den Arbeitsschutzbehörden der Länder als auch bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls, ist es so, dass es seit Jahren Kritik gibt, dass nicht genug kontrolliert wird. Ne? Also es gibt da zum Beispiel bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls gibt es eine Studie von 2021, glaube ich. Da hat man sich Branchen angeschaut, in denen besonders viele Migranten arbeiten und hat dann geguckt, okay, wie viel Prozent dieser Unternehmen in dieser Branche wurden vom Zoll untersucht, und da landet man immer deutlich, deutlich unter 10%. Also Schlusslicht ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Landwirtschaft, wo es meines Erachtens 1,1% waren aller Betriebe, die untersucht wurden oder kontrolliert wurden. Und das ist auch mein Eindruck, also wenn ich mit Menschen auf dem Bau gesprochen habe, da war kaum jemand bei, der jene Zollkontrolle erlebt hat. Und man muss dann nochmal so dieses Bild dagegen halten, diesen Zollfahnder, der sagt, jede Baustelle in Deutschland ist von organisierter Kriminalität betroffen. Und dann halt einfach diese unglaublich geringen Quoten, ne? Und die Arbeiter, die sagen, die teilweise seit 10 Jahren irgendwie in Deutschland sind und sagen, ja, ich habe noch nie eine Zollkontrolle mitbekommen. Mhm. So. Also Kontrollen ist ein grundsätzlich eine Riesenbaustelle und auch ein Riesenthema, wenn es darum geht, die Bedingungen zu verbessern. Und das Problem, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, ist, also beim Zoll gibt es Leute, die sich an der inhaltlichen Ausrichtung und auch an der Organisation des Zolls stören. Aber ein wesentliches Problem ist halt auch einfach der Personalmangel. Also da hat man die Stellen jetzt auch erhöht, auch auf politischen Druck erhöht, aber die haben Probleme, diese Stellen zu besetzen, weil es halt einfach an Nachwuchskräften mangelt. Was noch ein sehr sinnvoller Ansatz ist, meines Erachtens, ist ein, das wird auch schon länger diskutiert, ein Verbandsklagerecht im Arbeitsrecht. Das würde dann dazu führen, dass so Gewerkschaften, Arbeitgeber, bei denen sie mitbekommen, dass da was schlecht läuft, direkt verklagen könnten, und die Arbeitnehmer müssten da sozusagen nicht mehr mit involviert sein, die könnten anonym bleiben. Und das würde natürlich die Hürden enorm senken, gerichtlich gegen Arbeitgeber vorzugehen. Hm.
Genau, und es wird ja auch viel zum Beispiel über so eine politische Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen zum Beispiel auch diskutiert, so wo dann auch egal, ob in einem Unternehmen ArbeiterInnen gewerkschaftlich stark organisiert sind, da Tarife gelten würden. Aber klar, es kommt dann wieder zurück zu, wie wird es kontrolliert, gerade in diesem unglaublich prekären und von Ausbeutung geprägten Bereich. Mhm. Sascha, was mich noch interessiert hätte, ist, du hast eingangs so ein bisschen gesagt, ein Grundproblem ist so, dass das Bewusstsein für die Situation der Menschen nicht weit verbreitet ist bei uns in der Gesellschaft. Es leistet dein Buch natürlich, da hinzuschauen. Ne? Mein Gefühl ist aber so ein bisschen, den Begriff hattest du selber auch verwendet, jetzt gerade in einem anderen Kontext im Gespräch, dass es so ein offenes Geheimnis ist. Also eigentlich wissen doch alle, die uns jetzt auch hier zuhören und auch darüber hinaus von diesen Ungerechtigkeiten. Gesamtgesellschaftlich scheint das aber so ein bisschen egal oder eingepreist zu sein. Und das spricht jetzt eben, sage ich mal, auf den Rassismus an, dass die Leute, die hier zu uns kommen, um hier zu arbeiten, die hier schuften, so allgemein hin, sage ich mal, so ein bisschen angenommen wird, die sollen sich ja nicht beklagen, zu Hause werden sie ja schlechter bezahlt. Deswegen bleibt vielleicht auch der mediale Aufschrei aus und der öffentliche Aufschrei, weil es gewisse rassistische Zuschreibungen gibt, mit denen sich gerade ausländische ArbeitsmigrantInnen konfrontiert sehen. Wie blickst du da drauf? Zum einen haben wir natürlich den systemischen Rassismus, der sich ausdrückt in gewissen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, die dafür sorgen, dass wir da so eine Überausbeutung sehen. Aber wir haben auch so einen gesellschaftlichen Rassismus, der irgendwie dieses System aufrechterhält. Mhm. Wie blickst du da drauf? Und wie erleben das vielleicht auch die Leute, diese Zuschreibung, also die Leute, denen du begegnet bist?
Also gesamtgesellschaftlich sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders als du. Also ich glaube, also natürlich hat jeder mitbekommen, Fleischindustrie und Erntehelfer, ne, als dieses Thema auftauchte während der Corona-Pandemie. Das ist, glaube ich, gesamtgesellschaftlich angekommen, wie dabei die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen sind. Aber wir sprechen ja eben, wir sprechen vom Wohnungsbau, wir sprechen von der Paketbranche, habe ich jetzt gar nicht mit aufgeführt, aber Reinigungsbranche, dann gibt es noch die größtenteils osteuropäischen Betreuungskräfte, die teilweise wirklich 24 Stunden abrufbar sein müssen und hier bei uns in Deutschland ältere Menschen versorgen. Und da würde ich schon denken, dass es oftmals in der Gesellschaft noch nicht so richtig ein Bewusstsein gibt, wie weit diese migrantische Arbeit in diesen Bereichen ausgeprägt ist. Und glaube ich auch nicht ein Bewusstsein dafür gibt von diesen Abhängigkeitsverhältnissen und auch nicht ein Bewusstsein dafür gibt, wie groß diese Ausbeutung ist und wie strukturell diese Ausbeutung ist. Also das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube oder vielleicht hoffe ich das auch nur, dass es halt einfach, dass ein großes Problem ist, dass ein Großteil der Gesellschaft einfach nicht weiß, wie die Zustände sind. Und dass man die schon auch noch, wenn man denen das erzählt und wenn man erzählt, wir reden hier über Menschen mit eigenen Biografien und Wünschen, dass da schon ein Umdenken stattfindet. Nichtsdestotrotz hast du natürlich trotzdem auch recht, dass es diese Zuschreibungen und auch diese rassistischen Zuschreibungen gibt. Also das gab es zum Beispiel auch jetzt im Bereich der EU-Migration, was ich mir angeguckt habe. 2010 tauchte das Thema dann ganz stark auf. Da gab es so diese Angst vor der Einwanderung in die Sozialsysteme. Sozialtourismus, glaube ich, war dann auch so ein Wort. Das ist ja auch so ein Thema, was heute immer so im Umgang mit Asylbewerbern auftaucht. Mhm. Kann man vielleicht auch mal an der Stelle entkräften. Das ist nicht eingetreten, ne? Also wenn man sich heute anguckt, die Zahl der Leistungsempfänger und Empfängerinnen aus Polen und Rumänien und Bulgarien, das ist nicht höher als in der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Aber wie gesagt, du hast recht, es gibt dieses Bild der Arbeitsmaschinen, es gibt vor allen Dingen immer wieder diese Argumentation, dass man sagt, den Leuten geht's ja besser als in der Heimat und die sind ja nur zum Arbeiten hier und deswegen ist das alles irgendwie okay. Mhm. Das ist mir vor allen Dingen, das hat mich auch sehr, sehr mitgenommen oder sehr beschäftigt, das ist mir vor allen Dingen bei dieser Recherche im Fettfleck so begegnet, also da hat man es in diesen Städten wirklich so, dass die Leute Tür an Tür wohnen. Also da sind die gar nicht so isoliert, sondern da ist es wirklich so, dann hat man ein Wohnhaus, da wohnen dann irgendwie 30, 40 rumänische und bulgarische Arbeiter drin. Das erkennt man dann eigentlich nur an so Zetteln, ne, mit den ganzen Namen drauf und so ganz vielen Fahrrädern, die dann immer so davor stehen. Und im Nebenhaus gibt es dann halt so die deutsche Bevölkerung. Und wenn man dann mit den Deutschen spricht über die Nachbarn, dann heißt es oft so, ja, denen ist es wurscht, wie die leben. Also die sind halt einfach hier, um Geld zu verdienen und das ist alles nicht so, die sehen es nicht so und die haben auch keinen Bock, die Sprache zu lernen und die haben auch gar keinen Bock, sich hier zu integrieren. Also die werden schon recht deutlich, also ist mir zumindest so begegnet, sehr, sehr deutlich abgewertet. Und das ist ja dasselbe Argument, was auch die Arbeitgeber in der Branche oft eher in der vorgehaltenen Hand, ne? Also so ganz deutlich wird man da nicht, aber das ist natürlich auch das Argument, mit dem Arbeitgeber diese Zustände rechtfertigen. Und man hat, wenn man sich mit diesem Bereich auseinandersetzt, dann trifft man auch relativ schnell auf, kannst du das so ein bisschen so Parasiten nennen, also Leute, die da auch nochmal so eine Chance wittern und zum Beispiel jetzt vielleicht jetzt gar nicht per se mit dem Arbeitgeber zusammenhängen, aber halt auch so private Vermieter sind und dann halt einfach wirklich diese extrem heruntergekommenen Wohnungen zu wirklich exorbitanten Mietpreisen zu vermieten. Oder es gibt Leute, Deutsche, die sagen, okay, ich helfe euch bei Dokumenten, die ihr aufsetzen müsst für die Behörden und ich lang da aber nochmal ordentlich zu und nehme dann da irgendwie so 100 Euro für so ein Dokument oder so. Das heißt, also es gibt so Leute, die sich an der Situation dieser Menschen bereichern. Und mein Gefühl ist, dass man da dann halt auch sagt, ja, den geht's ja immer noch besser als zu Hause. Und das finde ich halt nochmal besonders perfide, weil man bekommt mit, dass diese Leute in einer ausweglosen Situation sind, aber man versucht nicht zu helfen, sondern man rechtfertigt das eigene Handeln, also dieses, dass man sich an diesen Menschen bereichert, rechtfertigt man damit, indem man darauf verweist, wie ausweglos diese deren Situation eigentlich ist. Und ja, das finde ich einfach nochmal besonders perfide daran.
Ja, voll. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch. Also ich finde es natürlich unglaublich wichtig, dass Leute wie du solche Bücher schreiben, Reportagen dazu machen. Also je mehr man davon liest, desto besser. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob allein das Bewusstsein dazu beiträgt, das Bewusstsein über die miese Situation, dass sich grundlegend was ändert. Ja, ich glaube, die Leute kriegen das auch ganz gut verdrängt oder sie haben halt selbst rassistische Ressentiments, von denen du eben auch schon gesprochen hast. Oder ja, vielleicht manchmal gibt es auch so einen Nützlichkeitsrassismus. Ja, wir brauchen die Leute, ne? Die halten den Laden hier am Laufen, zweifelsohne. Beklagen sich selbst vielleicht ja auch nicht und haben, weiß ich nicht, in ihren Heimatländern viel schlechtere Löhne. So, von daher, why change a running system? So.
Ja, obwohl wenn ich da einmal kurz reingrätschen darf. Also ich glaube schon, dass es was ändert, wenn man den Leuten ein Gesicht gibt und wenn man den Leuten eine Geschichte verpasst. Also wenn es nur heißt, okay, das sind irgendwie rumänische, also die nicht alle. Also es gibt da auch ganz, ganz großartige Artikel und Hörfunk-Features in letzter Zeit. Also natürlich kann man das nicht verallgemeinern, aber oft ist es ja so, wenn über diese Menschen gesprochen wird, dann heißt es halt einfach nur, das sind halt die Erntehelfer oder das sind die Leute in der Fleischbranche. Aber wenn man anfängt, wirklich zu sagen, okay, dieser Mensch heißt so und so, der ist so und so alt, der ist in einer Gegend aufgewachsen, wo nach 89 einfach alles komplett weggekracht ist. Ne? Also das ist auch so ein durchgängiges Motiv dieser Menschen, dass man einfach gemerkt hat, welche Auswirkungen die Wende von 89 in diesen Ländern hatte. Also wie viele Arbeitsplätze da verloren gegangen sind, wie viele Menschen da ins Ausland migriert sind. Und ich glaube schon, dass es was ändert, wenn es eben nicht nur heißt, ja, das sind Rumänen, die arbeiten hier für so und so viel mehr Geld als in Rumänien, sondern man sagt, ja, das ist Rumänien, ne, das ist Adrian, der ist ins Ausland gegangen, der hat seine Frau dadurch verloren, der hat angefangen zu trinken, der kommt aus diesem System nicht mehr raus. Oder das ist Eugen, der ist 25, der hat ein einjähriges Kind, aber der sieht sein Kind nicht. Ich glaube schon, dass es, die Hoffnung will ich nicht aufgeben, dass es Menschen gibt, wo das was auslöst, wenn man eben sagt, ja, das sind halt Leute wie du und ich, die haben halt eine Familie wie du und ich, die wollen, dass es der Familie gut geht. Ich glaube schon noch, dass das einen Unterschied macht. Und das andere ist natürlich, ich verstehe auch deine Skepsis, dass du sagst, okay, das reicht nicht, da ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist richtig, aber man kann ja ausgehend von diesem Bewusstsein auch schauen, wo man selber Einfluss darauf nehmen kann. Ne? Also das gibt ja so ein paar Sachen, da ist es relativ leicht. Also da kann man auch über ganz leichte Kaufentscheidungen Einfluss nehmen. Ne? Also man kann ja zum Beispiel gucken, okay, was gibt es eigentlich so für große Schlachtereien in Deutschland und unter welchen Namen bringen die denn eigentlich ihre Produkte ins Kühlregal? Und dann kann man sich ja überlegen, ob man diese Produkte dann eventuell vielleicht nicht kauft. So. Und das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, also Kontrollen ist das eine, aber der andere Punkt ist ja auch, dass man diese Firmen dann natürlich auch dabei erwischt. Also an dem Punkt, wo, oder mal anders gesagt, aus Sicht der Firmen macht es momentan Sinn, das System zu fahren, so wie es ist, weil eine Verbesserung der Situation dieser Leute würde natürlich erstmal mehr Kosten bedeuten. So, und wenn man jetzt aber anfängt, diese Produkte nicht mehr zu kaufen, dann entsteht da natürlich, also es ist jetzt überhaupt keine tiefschürfende Erkenntnis, aber ich finde schon, dass es manchmal hilft, sich so diesen Mechanismus dahinter zu erklären. An dem Punkt, wo diese Produkte nicht mehr nachgefragt werden, entstehen für diese Firmen natürlich schon ein finanzieller Nachteil und auch ein Anreiz, die Dinge zu verändern. Und vielleicht nochmal eine andere Sache, ich versuche das kurz zu halten. Ich glaube, dass eine Möglichkeit, dass sich Dinge verändern, auch nochmal aus einer ganz anderen Richtung kommen, nämlich aus dem Arbeitsmarkt selber. Also ich habe ja schon gesagt, ein Großteil dieser Menschen kommen aus Osteuropa, die in diesen Bereichen arbeiten. Aber tatsächlich ist es so, dass die Zahlen schon seit 2015 rückläufig sind. Also es kommen seit 2015 deutlich weniger Menschen aus Polen, Rumänien und Bulgarien zum Arbeiten nach Deutschland. Zugleich boomt dieser Sektor, also dieser Niedriglohnsektor, der Bedarf an Arbeiten wächst, aber es kommen immer weniger Leute her, um diese Jobs zu machen. Das liegt daran, dass sie in diesen Herkunftsländern eventuell schon migriert sind. Also wer gehen konnte, ist teilweise schon weg. Es liegt daran, dass die Löhne da inzwischen, auch wenn es noch eine Differenz gibt, aber die Löhne steigen. Das macht es natürlich unattraktiver, nach Deutschland zu gehen. Und aber das führt natürlich dazu, dass es für die Firmen hier irgendwann schon zum Problem wird. Ich habe das ja auch gesagt, die Fluktuation in diesen Branchen ist hoch. Das heißt, irgendwann habe ich als Firmenchef schon ein Problem, wenn mir die Leute alle weglaufen und nicht mehr genug nachkommen. Und ich habe das ja gesagt, so ein Gefühl, was ich habe, ist, dass es noch mehr Richtung Ausbeutung geht. Also dass es noch mehr darum geht, dass man Leute aus Drittstaaten rekrutiert. Das ist aber in Deutschland gar nicht so einfach. Also die Hürden für Leute aus Drittstaaten in Deutschland zu arbeiten in diesen Sektoren, die sind nicht ohne. Deswegen ist das auch noch kein Massenphänomen. Deswegen kann es durchaus auch sein, dass sich die Firmen irgendwann überlegen müssen, wie sie die Leute halten können. Und das wird eben nur gehen, indem sie die Arbeit- und Lebensbedingungen verbessern. Das wäre ja auch nochmal so ein Hebel, wo man sagen könnte, okay, da könnte sich auch nochmal was tun. Also das könnte auch nochmal zu Verbesserungen führen. Und das wäre bei so einem Grund, der sozusagen in der Arbeitsmarktsituation begründet liegt.
Voll. Also die ist objektiv ja so, dass Fachkräftemangel überhaupt Arbeitskräftemangel da ist, was dann auch ArbeiterInnen, egal welcher Branche, in eine bessere Verhandlungssituation setzt. Das stellt dann trotzdem aber weitere Fragen an Organisierung. Deswegen würde ich da gern zum Schluss jetzt auch nochmal drauf schauen. Nur einen kleinen Punkt noch oder zwei kleine Punkte. Also Konsumenten sehe ich persönlich nicht als souverän an. So, also das ist ein winziger Anteil an Menschen, die genau das machen, was du da beschrieben hast, die dann irgendwie schauen, okay, wo ist dieses Fleisch produziert und die sich am Ende auch noch leisten können. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja. Und die dann solche Art souveränen und gerechten Entscheidungen im Supermarkt treffen. Aber darauf können wir nicht zählen. Das wird nicht passieren. So, also das ist meine Meinung dazu. Wo ich dir voll zustimmen würde, und das wollte ich auch gar nicht kleinreden, ist, dass es natürlich wichtig ist, die Leute sichtbar zu machen. Nicht nur als Zahlen, ja, sondern so wie du es machst in deinem Buch, als Menschen, ja, also ihnen ein Gesicht zu geben, das kann Einfluss auf die Debatte haben. Gibt ja diese aus der Zeit der GastarbeiterInnen-Generation diesen Satz, weiß gar nicht von wem stammt, aber wir haben uns irgendwie Arbeitsmaschinen sinngemäß erwartet, aber es kamen Menschen, ne?
Ja, von Max Frisch ist das, ja.
Genau,
ja.
Und so ist es heute ja auch immer noch, ne? Es kommen Menschen mit Familien, Menschen mit Geschichte, Menschen mit Wünschen, die sich in diesen Unterdrückungsstrukturen hier irgendwie zurechtfinden müssen und denen Gehör zu geben, ihnen eine Stimme zu geben, sie sichtbar zu machen, wie du es ja auch tust, voll wichtig. Und deswegen können wir vielleicht ganz zum Abschluss auch nochmal von dir hören, was dir die Leute eigentlich gesagt haben, irgendwie was sie sich wünschen, vielleicht auch von der Gesellschaft hier. Aber noch kurz dann zu gewerkschaftlicher Organisierung oder überhaupt Organisierung der Menschen oder vielleicht auch Solidarisierung darüber hinaus, ne? Das kann ja auch von Leuten kommen, die nicht unmittelbar, sei es als GewerkschafterInnen, mit ausländischen ArbeitsmigrantInnen zusammenarbeiten, sondern auch darüber hinaus aus der Linken, aus der gesellschaftspolitischen. Ich hatte schon gesagt, wir sehen mehr wilde Streiks, wir sehen auch mehr gesellschaftliche Tarifauseinandersetzungen gegenwärtig aufgrund der Veränderung des Arbeitsmarkts auch. Was hast du jetzt ganz konkret im Bereich jetzt dieses Niedriglohnsektors und im Bereich ausländische ArbeitsmigrantInnen, was hast du da erlebt? Wir haben schon über die Schwierigkeiten der Organisation gesprochen, aber was hast du vielleicht erlebt an Veränderungen im Kleinen und Großen? Gab es da auch vielleicht vielversprechende Ansätze von autonomer Organisierung oder gewerkschaftlicher Organisierung, auf die du gestoßen bist, die ja vielleicht auch ein sehr wichtiger Baustein sind, wenn es darum geht, wie verbessert sich die Situation für die Leute?
Also Ansätze, die ich gesehen habe, also ich glaube, dass es viele Gewerkschaften gibt, die da mehr einen Fokus drauf legen, also auch mehr einen Fokus auf diese Menschen legen. Also es gibt zum Beispiel eine IGBAU, das ist die Gewerkschaft, die für die Baubranche mitverantwortlich ist, gibt es zum Beispiel einen speziellen Tarif für sogenannte Wanderarbeiter oder Wanderarbeiterinnen. Es gibt die Faire Mobilität, das ist so ein deutschlandweites Beratungsnetzwerk, das DGB. Also mein Gefühl ist, dass man auch in den Gewerkschaften inzwischen mehr einen Fokus auf die Leute hat und auch mehr um deren Bedeutung weiß. Was jetzt sonst zur Organisation angeht, das hatte ich schon gesagt, also es ist tatsächlich so, dass die Leute, die ich getroffen habe, also es gibt diese Leute, die auch versuchen, was zu ändern, keine Frage, aber das ist von denen, die ich getroffen habe, war da keiner dabei. Aber es gibt, und das finde ich vielleicht auch nochmal interessant, es gibt durchaus auch auf Arbeitgeberseite Ansätze oder Anzeichen dafür, dass sich Sachen verbessern. Also man hat das zum Beispiel auf dem im Bausektor, da gibt es inzwischen einfach General oder große Konzerne, in dem sie dann Generalunternehmen, die Leute fest bei sich anstellen, die halt sagen, okay, wir wickeln es jetzt nicht mehr alles über Subunternehmen ab, sondern wir stellen die Leute, also die ausländischen Arbeitskräfte fest bei uns an. Und es macht ja auch, wenn man wirtschaftlich nachdenkt, auf lange Sicht Sinn. Also natürlich ist es so, dass jemand, der fest angestellt wird und vernünftig bezahlt wird, im Endeffekt dann doch bessere Arbeit leistet, als wenn er ausgenutzt wird und als wenn ihm signalisiert wird, dass er nichts wert ist und verschlissen werden kann. Und dann gibt es zum anderen, das ist eine Branche, die taucht bei mir im Buch erst spät auf und auch so ein bisschen kleiner, aber dieser Bereich der häuslichen Betreuung, wo es eben oft Leute aus Osteuropa sind oder vor allen Dingen Frauen aus Osteuropa sind. Mhm. Und da ist es so, dass es inzwischen so erste Angebote gibt, die eben darauf schauen, dass diese Frauen sind es größtenteils, dass sie nicht mehr alleine verantwortlich sind für die Senioren, die da betreut werden müssen, sondern dass man da so ein System aufbaut, wo dann eben auch Nachbarn oder Familienangehörige mit eingewoben sind. Das sind alles keine Massenphänomene, aber man kann auch durchaus in den einzelnen Branchen, wenn auch vereinzelt, aber in den einzelnen Branchen sehen, dass auch da sich was bewegt und dass es da auch Ansätze gibt, tatsächlich die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Hm.
Sascha, nur zum Ausblick. Ich hatte schon erwähnt, ich würde gerne nochmal zurückkehren zu deinen ProtagonistInnen, Fabio und Co. Ich frage ja zum Schluss meines Podcasts häufiger mal, was meine Gäste sich wünschen, ne, von unseren ZuhörerInnen oder vielleicht auch ein bisschen allgemeiner gesprochen von der Gesellschaft. Mhm. Deswegen würde ich hier gerne nochmal den Blick drauf lenken. Was sind vielleicht persönliche Wünsche der Leute, die du getroffen hast, oder vielleicht auch Wünsche an eine Gesellschaft, die sie ja oft wie Menschen zweiter Klasse behandelt?
Also ich glaube, dass es sehr oft einfach wirklich sehr, sehr individuelle persönliche Wünsche sind. Also es geht, wie gesagt, beim Großteil wirklich tatsächlich darum, für die Familie zu sorgen. Und man bekommt, also wie ich das erlebt habe, bekommen diese Menschen mit, wie sie in Deutschland behandelt werden natürlich. Sie bekommen auch Rassismus zu spüren. Aber sie leben sehr isoliert. Also sie leben sehr isoliert von der deutschen Gesellschaft. Die arbeiten sehr lange. Die haben eine schwere körperliche Arbeit. Da hat man dann auch nicht Zeit für Hobbys. Das heißt, man hat schon ein sehr isoliertes Leben. Und mein Eindruck war jetzt nicht, dass wirklich Bestrebungen gab, die Situation groß zu ändern. Also man muss es schon sagen, es ist nicht schön, dass man sagen muss, aber man muss es sagen, es gibt da schon durchaus ein relativ hohes Maß an Resignation, war mein Eindruck. Mhm. Aber was den Leuten wichtig war, das ist mir wirklich immer wieder begegnet, ist, denen war das unheimlich wichtig, ihre Geschichte zu erzählen. Also das ist am Anfang ist es schwer, auf die Leute zuzugehen und Kontakte zu bekommen. Und es gibt natürlich, hatten wir auch, ne, Ängste zu reden, Ängste, den Job zu verlieren, vielleicht sogar aus dem Land verwiesen zu werden. Aber wenn man dann mit den Menschen gesprochen hat, und ich habe alle anonymisiert, um sie zu schützen, aber wenn man mit den Menschen gesprochen hat, wenn man diesen Schutzraum geschaffen hat, war da von allen Seiten unglaubliches Interesse daran, die eigene Geschichte zu erzählen. Also das hat man sehr deutlich gemerkt, dass das den Leuten wichtig war, dass da mal jemand zuhört und dass es auch ein bisschen klar ist, dass sie so ein bisschen so aus diesem Schatten, in dem sie da leben, so ein Stück weit heraustreten können.
Ja, und wen es interessiert, mehr könnt ihr über die Geschichten auch in Saschas Buch nachlesen. Ganz unten im System heißt es, möchte ich euch allen ans Herz legen. Dir, Sascha, möchte ich herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zum Thema zu sprechen. Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Distance Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Gast war der Journalist und Autor Sascha Lübbe. Wenn ihr euch für ihn als Person oder sein Buch ganz unten im System interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich Wissenswertes verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Distance weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.